Der FC Bayern verliert, Leverkusen holt auf und Bochum holt sich vielleicht den ersten Sieg der Saison, aber am grünen Tisch. Wir wollen sprechen über einen bemerkenswerten Spieltag, einen 14. Spieltag in der Bundesliga der Männer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich predige heute aus einer Kirche zu euch. Warum, das erkläre ich euch gleich. Und ich habe hier Alexander Konetzny von Sportcast Freiburg und Greta Linde, die kennt ihr natürlich von 11 Freunde täglich und so weiter. Jetzt geht's los.
Sie hören den Rasenfunk.
Ich muss 35 Jahre alt. Ich habe lange gespielt Fußball, aber ich noch nie gesehen ein Spiel genau heute. Für mich das nicht Profimannschaft, das nicht Profifußball. Unglaublich.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen, Greta Linde. Hallo Greta, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Du schmilzt, ich friere. So sind die Gegensätze heute in der Sendung.
So sieht's aus. Ja, ich habe hier Raumtemperatur ungefähr 33 Grad, aber ich gebe mein Bestes.
Oje, oje. Ja, sag, wenn du eine Pause brauchst. Und schön, dass auch Alex hier ist vom Sportcast Freiburg. Alex, wie nett. Ist schon eine ganze Weile her, dass wir mal hier zusammen eine Sendung hatten. Hi.
3 Jahre oder so müssten es sein. Echt? Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein mal wieder und über diesen kalten Spieltag mit euch zu sprechen.
Ja, genau. Und liebe Hörerinnen und Hörer, es tut mir leid, ihr hört, wie ich klinge. Ich konnte bisher das ganze Umzugschaos und so weiter halbwegs vom Rasenfunk weghalten. Es haben nur die findigen Füchsinnen und Füchse auf YouTube, die konnten so ein bisschen den Zustand, den aktuellen, herauslesen. Jetzt ist es soweit, jetzt kriegen es alle hier mit. Ich sitze leider in einer komplett leeren Wohnung. Es ist nicht mal meine Wohnung. Es ist ein Zwischenstadium und ich konnte leider nichts machen, um hier irgendwie Schall noch zu isolieren. Also nehmt es einfach wie eine Predigt. Ich werde auch versuchen, heute möglichst, so wie es meine Eltern einst taten, versuche ich zu euch zu sprechen, herniederzusteigen und euch die Wahrheiten zu verkünden dieses Bundesligaspieltags. Und dann hoffe ich, dass ihr das uns verzeiht, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann würde ich sagen, lasst uns doch auch direkt loslegen mit dem ersten Spiel, über das wir sprechen wollen. Und es begab sich aber zu der Zeit, dass in Dortmund Hoffenheim empfangen werden würde, als der Statthalter Sebastian Kehl war. Oder Nuri Sahin? Naja, das ist schon eine Definitionsfrage. Also kommen wir zum Spielfilm. Hoffenheim hat kleinere Chancen, der BVB ist aber auch ganz in Ordnung in der Partie. In der 30. Minute gibt es allerdings dann den ersten Aufreger. Guirassy bekommt den Ball von Bayer und geht direkt zum Tor und nicht in die andere Richtung. Damit überrascht er wahrscheinlich Chavez so ein bisschen. Er kommt gegen ihn zu Fall. Es gibt von Harm Osmers gepfiffen einen Strafstoß. Allerdings schon in der ersten Wiederholung ist zu sehen, also da war ja wenig bis gar kein Kontakt. Tatsächlich sieht das der VAR Sören Storks auch so. Er schickt Harm Osmers an den Bildschirm und der nimmt diesen Strafstoß zurück. Also sprich, wir hatten Aufregung, aber irgendwie dann doch keine Aufregung. Ist vielleicht auch stellvertretend für dieses Spiel. Wir werden es gleich diskutieren. Dann klärt Baumann eine Flanke von Groß super, die durchrutscht. Adeyemi kehrt zurück zur zweiten Hälfte und nach 34 Sekunden in dieser zweiten Hälfte, da darf Adeyemi schon jubeln und zwar über den Treffer eines Mitspielers. Metscher hat einen sehr guten Moment im Zentrum, er überrascht seinen Gegenspieler, kann so andribbeln in einen riesigen Raum, passt auf Gittens, dessen Flanke landet bei Nsoki, der den Ball auf Gio Reyna klärt und der haut den aber einfach mal mit 200 km/h. Das ist nicht exakt die Messung, aber so sah es aus, ins Tor zum 1:0. Dann schießt Adeyemi knapp vorbei, Logic Köpf knapp drüber, Paul Henrich gibt sein Bundesliga-Debüt und es kommt die 91. Minute. Jandré bringt einen Einwurf von rechts weit nach innen, Tabakovic verlängert per Kopfball und Brun Larsen läuft dem für den verletzten Kuto eingewechselten Lührs davon und trifft tatsächlich noch zum 1:1. Und so, Alex, endet eben dieses Spiel mit einem Unentschieden, das natürlich den BVB unbefriedigt zurücklässt, nachdem man ja unter der Woche schon gegen Barca verloren hat und man sehr, sehr große Verletzungssorgen hat. Jetzt konnte Nico Schlotterbeck trotz seiner Verletzung im Champions-League-Spiel auflaufen gegen Hoffenheim. Ob er fit ist, das vermag ich nicht zu sagen. Mit Koto haben wir aber den nächsten Verletzten. Wie sehr würdest du das denn jetzt einpreisen bei der Bewertung dieses 1:1 aus Sicht des BVB?
Ja, hier Prüframe, Schlagzeilen heute Morgen mit Emre Can und Nico Schlotterbeck hießen, dass sie sehr unzufrieden waren. Also Katastrophenvorstellung und furchtbares Spiel ist da gefallen. Ich würde da eigentlich mitgehen. Ich finde am Ende den Ausgleich auch echt nicht unverdient von Hoffenheim, die jetzt selbst nicht das beste Spiel gemacht haben, aber Ich fand vor allem im Mittelfeldspiel von Dortmund fand ich es echt nicht gut. Du hast gerade einen Matcher vor dem Tor erwähnt. Das war eine der wenigen Aktionen, fand ich, wo Dortmund wirklich mal was übers Zentrum gelungen ist. Und ansonsten fand ich das ja mit den Abständen nach vorne zu den vorderen drei. Die hoffen dann, dass sie Guirassy als Zielspieler eingesetzt bekommen und irgendwie individuelle Klasse, dass Gittens mal einen stehen lässt. Gefühlt war es dann aber dann, war es das auch schon. Und ich war sehr unzufrieden mit der Leistung von Dortmund und verstehe auch jeden Dortmund-Fan, der das war.
Also, auf der einen Seite ist es natürlich eindeutig, nur 6 Schüsse hat Dortmund abgegeben im ganzen Spiel. Mhm. Hoffenheim doppelt so viel, 12, und nicht mal das ist ja viel für ein Bundesligaspiel. Also deswegen kann man natürlich sehr gute Argumente fürs Negative finden. Ich würde aber gerne mal versuchen, die andere Richtung zu argumentieren. Ich glaube, Dortmund hat eine Sache gefehlt und der Rest war eigentlich alles da. Also was nämlich eigentlich da war, war, glaube ich, ein guter Matchplan. Viele, viele diagonale Verlagerungen, die eigentlich immer geklappt haben. Also was Kotu anscheinend alleine, was der für weiten Raum hatte nach Verlagerungen. Auch Gittens manchmal, obwohl man Gittens wirklich nicht viel Platz lassen sollte. Aber das hat gut geklappt. Und sie haben es ja auch hin und wieder geschafft, sich durchzukombinieren gegen ein Pressing von Hoffenheim, was schon höher war als zuletzt, aber halt immer noch nicht perfekt. Aber die eine Sache, finde ich, die Dortmund wirklich ganz krass gefehlt hat, war Spritzigkeit, Geschwindigkeit. Also sprich, die Verlagerungen, die waren langsam gespielt, die Ballverarbeitung hat immer viel zu lange gedauert und das Passtempo war einfach ganz, ganz fürchterlich. Und meine These wäre jetzt aber, ist ein bisschen gemein, weil kann man nicht widerlegen, weil es ist im Phantasialand quasi diese These, aber mich würde deine Meinung dazu interessieren. Ich glaube, wenn Dortmund frischer gewesen wäre, schneller gewesen wäre, im Kopf und ein bisschen auch mit den Beinen, dann wäre eigentlich alles da gewesen, dass sie mehr Chancen sich herausgespielt hätten gegen Hoffenheim.
Ja, das kann schon sein. Hoffenheim hatte das gleiche Problem. Die hatten auch ein internationales Spiel in den Beinen von unter der Woche. Ja, also bei spritzigen Beinen müssen wir vielleicht erstmal über Nico Schlotterbeck reden. Ich würde es trotzdem nochmal kurz thematisieren wollen.
Hat er eine Spritze in den Beinen, meinst du das?
Ja, vielleicht auch das. Ich würde ja eigentlich behaupten, gerade wenn man Innenverteidiger im Mangel hat und viele Verletzte hat, dass man da eher die risikoärmere Variante nehmen sollte und ihn eher schonen sollte und nicht noch mehr Gefahr geht, dass da noch was Schlimmeres passiert. Jetzt können wir alle heroisch abfeiern, wie Nico Schlotterbeck Mentalität ist und oder hat und spielen wollte und Schein hat das irgendwie auch gefeiert. Ich glaube, es sollte eigentlich das Dortmunder Selbstverständnis sein, dass auch mit Emre Can und einem, der dann reinrotiert, oder Bensebaini, der reinrückt oder so, das hinzubekommen. Seht ihr das anders?
Also ich bin bei der Bewertung voll bei dir. Ich finde, man darf das nicht abfeiern, wenn jemand sich durch ein Spiel schleppt, ganz offensichtlich mit Schmerzen, die vorher quasi weggemacht wurden, auf welche Art und Weise auch immer. Also ich finde, da sollte man nicht ein falsches Heldenbild zeichnen. Ich kann aber sportlich gesehen die Entscheidung nachvollziehen. Also wenn ich jetzt mich mal versuche, von meiner persönlichen Meinung da zu lösen, weil du hast ja gesehen, was los war, als zum Beispiel Kutu raus musste. Also Lührs ist derjenige, der da pennt. Und es tut mir leid, auf einen jungen Spieler, der bisher erst 20 Minuten gegen Mainz gespielt hat, da kritische Worte zu verlieren. Aber es ist halt eindeutig, wer da seinen Gegenspieler aus den Augen verliert. Und ansonsten kann es sein, dass der BVB hier mit 3 Punkten rausgeht. Also ich würde sagen, die Personaldecke war schon sehr dünn beim BVB und es zeigt ja auch gleichzeitig, dass man sich bewusst ist, sowohl über den Gegner, den man hatte, also gegen Hoffenheim haben wir jetzt schon öfter mal schlechte BVB-Spiele gesehen, und aber ja auch über die Tabellensituation. Ich meine, Dortmund ist jetzt abgerückt auf Rang 8, das ist alles immer noch relativ eng beieinander, zu den Champions-League-Plätzen sind es aber schon 5 Punkte, die man jetzt Rückstand hat. Also deswegen, ich gehe da mit, man sollte das nicht abfeiern und ich persönlich sehe das auch kritisch, ohne dass ich wüsste, wie es Nico Schlotterbeck geht. Da muss ich halt nur interpretieren, aber es zeigt halt auch, wie groß die Not ist, glaube ich, dass man, als Nico Schlotterbeck gesagt hat, ich möchte spielen, dann auch wahrscheinlich relativ erleichtert gesagt hat, ja super, dann spielst du auch, oder?
Ja, würde ich mitgehen. Er war ja auch wichtig und hat ja auch ein gutes Spiel gemacht, also das hat ja irgendwie auch funktioniert. Ja, punkto vierte Beine. Also Reiner hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der hat ja das Tor sehr gut gemacht und ich habe mich eigentlich auch gefreut, dass der mal wieder einen Startelf-Einsatz bekommen hat und da zeigen konnte, was er kann. Das war ja sicherlich auch überraschend, als die Startelf rauskam. Ansonsten, ich bleib dabei. Dieses Enmetscher groß Mittelfeld, das wirkte auf mich sehr behäbig und sehr ideenlos. Und man hat dann, also klar, du hast gesagt, man hat auf Diagonalbälle gespielt und das war auch der Matchplan. Wir haben andere Mannschaften, die an diesem Spieltag besser Mittelfeld gespielt haben wie Leverkusen etc. Ja. Aber das ist auch nicht überraschend.
Ja, stimmt. Das ist natürlich fair, dass sozusagen die gute Nachricht für uns beide ist, Alex, dass wir das gar nicht bis ins letzte Detail klären müssen. Denn einer der Schwerpunkte, der diese Woche erscheint, wird zum BVB sein. Der wird in der Nacht auf Mittwoch erscheinen, wenn alles gut geht. Und eventuell klinge ich dann auch nicht wie in der Kathedrale. Da muss ich mal noch gucken. Vielleicht finde ich noch ein anderes Örtchen mit Internet hier in München. Deswegen glaube ich, können wir dann die BVB-Sicht da auch nochmal ab durchanalysieren und auch abklären, wie jetzt bisher die Saison so zu bewerten ist. Lass mal noch über Hoffenheim sprechen. Da gibt es ja auch Gutes und aber auch Negatives, glaube ich, was man ansprechen kann, oder?
Ja, die haben einen Stamm gefunden unter dem neuen Trainer Ilzner. Es wirkt so, dass sie eine Achse haben. Innenverteidigung haben sie ein paar Verletzungssorgen oder insgesamt haben sie ein paar Verletzungssorgen, muss man ja sagen. Aber es wirkt so, als ob Ilzner trotz nicht immer nur positiven Ergebnissen einen Stamm in der Mannschaft gefunden hat. Mir hat das super gefallen mit Mörstedt vorne drin in der Startelf. Ich finde, der ist ein super Spieler und das hat auch gut geklappt im Zusammenspiel mit Logic und Kramaric. Und ja, insgesamt fand ich den Ausgleich dann am Ende tatsächlich verdient, auch weil Dortmund ein bisschen drum gebettelt hat, auch weil Hoffenheim das Spiel spannend gehalten hat und es nur 1-0 ausging. Es gab ein paar Schwachstellen. Ich fand dein Lieblingsthema mit Flanken, ich fand die von Prass ziemlich schlecht. Mhm. Da waren einige dabei, die nicht gut zum Mann kamen. Und irgendwie warte ich auch immer noch drauf, dass Logic trotz seines schönen Tores vorletzte Woche, dass da mal richtig so der Knoten platzt, weil ich für den eigentlich für einen sehr guten Spieler halte. Aber genau, am Ende 1-1. Ich finde, es wirkt so, als ob das stabiler wird unter dem neuen Trainer.
Ja, ich weiß noch nicht, wo ich da genau bin bei Hoffenheim in der Bewertung. Also ich finde, alles, was du sagst, ist richtig. Mit der Einschränkung, die man noch machen muss. Ja, die Flanken von Prass waren nicht so dolle, aber er war immer noch einer der auffälligeren offensiv. Also er kommt trotzdem quasi positiv raus aus diesem Spiel. Innenverteidigung, also sowohl Chavez als auch Nsoki hatten zum Teil größere Fehler mit drin. Nsoki gleich zwei davon. Einmal legt er irgendwie eine riesige Chance auf, die dann Dortmund nicht richtig ausspielt im 3-2. Umschaltmoment. Und das andere ist dann die Klärung auf Reyna. Das ist jetzt natürlich nicht allein der Fehler von Nsoki, dass der da so frei steht, aber ist schon riskant, einfach in diesen Raum, in die Zone 14 rein einen Ball zu klären. Ein gutes Team hat da eben jemanden stehen, der dann den Distanzschuss probieren kann. Und also was mir gefallen hat, war die Umstellung, die Reaktion von Ilzer auf den Rückstand, auch weil Dortmund nicht direkt aufs 2-0 gedrängt ist. Das ist was ich glaube ich, der BVB vorwerfen lassen muss, dass er dann Bischof zurückgezogen hat. Er hat Samaseko, der eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat, bis dahin dann zurückgezogen und hat dafür Brun Larsen gebracht, der ja letztlich auch dann den Ausgleich erzielt. Das hat mir gut gefallen. Aber es hängt auch wirklich noch viel in der Luft. Es war auch schön, irgendwie Mörstedt zu sehen. Der hatte bei vielen Umschaltmomenten seinen Fuß mit drin. Kramaric haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert im Rasenfunk. Über kurz oder lang, glaube ich, wird er aus dem Team fallen, auch wenn man es sich eigentlich nicht vorstellen kann, weil Hoffenheim an den guten Tagen sehr viel André Kramaric und Olli Baumann war in der Vergangenheit. Aber das hat auch wieder nicht ganz so dolle funktioniert, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball waren dann der Weg zum Tor war einfach viel zu weit. Und bei Lossig, ehrlich gesagt, ich warte da nicht mehr drauf, dass da irgendein Knoten noch platzt. Also da irre ich mich auch gerne, aber ich glaube, das ist schon so ungefähr das, was man von ihm sehen kann. Und dann ist halt Hoffenheim so ein durchschnittliches Bundesliga-Team, die halt an einem guten Tag einen Punkt mitnehmen können aus Dortmund, die aber an einem schlechten Tag dann 0-4 verlieren, meiner Meinung nach. Und man hat halt einen sehr guten Torhüter und einige interessante Spieler. Schon schön, jetzt mal Mörstedt zu sehen und Bischof zu sehen und so weiter und so
fort. Und Anton Stach im Mittelfeld. Und
ja, natürlich. Stimmt, genau. Jetzt darf er wieder Sechser spielen. Genau. Free Anton. Ja, mein Englisch ist auch ganz wunderbar heute Morgen, habe ich gerade gemerkt. Ja, also, aber so arg viel mehr finde ich, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich extrem müde war, als ich die letzten Spiele fertig geguckt habe, aber das war auch nicht so das Spiel zum Aufwachen. Also lag das jetzt an mir oder hattest du den Eindruck auch, es war irgendwie so ein müder Kick, fand ich?
Ja, wir werden noch andere Spiele besprechen, die ein bisschen mehr zu bieten hatten als dieses Spiel, das ist korrekt. Ich möchte, dann nehme ich doch die Chance und lobe VAR und Harm Osmers für die Rücknahme des Elfmeters, weil das hat mir sehr gut gefallen, dass das passiert. VAR wird ja oft diskutiert, da hat's funktioniert.
Aber wirklich. Also, dann wollen wir auch über eins der nächsten Spiele sprechen. Nicht natürlich, nachdem ich euch gesagt habe, wie es noch weitergeht für die beiden Teams. Ein Spiel hat der BVB noch, und zwar in Wolfsburg. Man hat eben die angesprochenen 5 Punkte Rückstand auf den Champions League Platz. 1 Punkt Rückstand ist es aktuell auf die Europa League, aber die Situation beim BVB ist ja klar und wird ja noch klarer sein, wenn unser Schwerpunkt dann veröffentlicht wurde. Für Hoffenheim ist der Rang 14 mit 14 Punkten aktuell die Tabellensituation. Man spielt jetzt dann noch ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, bevor man dann eine komplette Vorbereitung mit Ilzer bekommt und vielleicht ja auch einiges einstudieren kann, was wir jetzt nur in Auszügen gesehen haben. Wir kommen von einem Spiel, das eher niedrigen Puls hatte, zu einem Spiel, das allein schon deshalb hohen Puls hat, weil Bo Henriksen da an der Seitenlinie steht und der ist ja auf 280 schon beim Aufwärmen. Und das wurde nicht besser in diesem Spiel, aber im positiven Sinne. Zu Gast war der FC Bayern, wir erinnern uns, das gab schon den DFB-Pokal, da war das eine klare Angelegenheit, aber an diesem Samstagnachmittag, da hat Mainz 05 mal wieder, zum 4. Mal in den letzten 5 Heimspielen, glaube ich, oder zumindest 4 Mal in den letzten 5 Jahren haben sie gegen Bayern gewonnen und das ist diesmal auch geschehen. Dabei sah es vielleicht am Anfang noch gar nicht so aus. Olise trifft schon sehr früh den Pfosten, aber dann kommt die erste Situation, die den Bayern-Fans einen Schreck in die Glieder gejagt hat. Burkhardt kann alleine auf Perez zulaufen, wird aber dann noch abgedrängt und verfehlt das Tor und er verletzt sich auch noch in dieser Situation. Also schon wieder eine Jonathan Burkhardt-Verletzung. Für ihn kommt dann Amindo Sieb. Das war dann ein umgedrehter Schreck für alle Mainz-Fans. Dann pariert Perez gegen Cassie aus kurzer Distanz und in der 41. Minute ist es dann aber soweit. Nach einer Ecke des FC Bayern kann Mainz kontern. Eigentlich verteidigt das der FC Bayern auch ganz gut, kommt gut hinter dem Ball, aber dann kann Dyer, der in der Innenverteidigung gespielt hat, gegen Amiri den Ball nicht sichern. Er verliert ihn dann so an Lee, im Venepass zu Cassie. Dessen Flanke kommt dann nach einem Fehler von Kim zu Sieb und Olise fälscht dessen Schuss dann noch so ab, dass Lee den Ball ins Tor drücken kann. Also, ihr habt gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, da ist sehr viel schief gegangen, aber zum Teil waren das auch Dinge, die der FC Bayern hätte beeinflussen können. Und vor allem die Reaktion darauf konnten die Bayern beeinflussen. Und die war nicht so wahnsinnig. An großen Chancen ist nichts zu notieren. Bis zur 60. Minute, da flankt dann Sieb vom rechten Flügel flach nach innen. Jens lässt den Ball durch und so kommt er zu Lee, der nimmt den Ball an und trifft aus der Drehung zum 2:0. Also jetzt gab es schon 2 Tore aufzuholen, aber dem FC Bayern sollte nur noch eines gelingen. In der 87. Minute passt Leimer auf Kimmich. Dessen Schuss wird abgefälscht und landet Sané, der das 1:2 erzielt. Bell hatte den Ball noch abgefälscht und Zentner war schon in die andere Ecke unterwegs. Deswegen war das quasi ein Schuss ins leere Tor. Aber Greta, wenn ich jetzt den Hörerinnen und Hörern sage, dass dieser Schuss auch der einzige Schuss aufs Tor von Robin Zentner war. Und wenn wir uns gleichzeitig gucken, wie zufällig es war, dass dieser Schuss überhaupt möglich war, dann sehen wir schon, meine Güte, hatte Bayern hier offensiv Probleme.
Absolut. Ja, es hat sich so ein bisschen gezeigt, was sich die letzten Wochen schon etwas abgezeichnet hat, nämlich, dass Bayern sehr abhängig von Kane und Musiala ist. Und wenn Musiala dann mal irgendwie einen schlechten Tag hat oder einfach nur nicht seinen besten Tag, es muss nicht mal ein schlechter Tag sein, dass dann irgendwie sehr wenig kommt. Und ich finde, das wiederum hat halt Mainz total gut ausgenutzt, zumal über die Defensive der Bayern können wir gleich ja auch noch reden, die auch nicht in Topform war. Deswegen war das auf jeden Fall verdient, in meinen Augen.
Absolut. Wollen wir vielleicht erstmal über die Stärke von Mainz reden, bevor wir über die Schwäche Gerne. Von Bayern reden. Was hat dir denn gefallen bei Mainz?
Vor allem Sieb. Also den hatte ich, glaube ich, schon mal bei Calcio oder so angesprochen und auf den habe ich richtig Bock, erstmal als Spieler, weil ich finde, dass der auch total gut zu Mainz passt und in diese Philosophie mit jungen Spielern, die man stärker macht und so weiter. Und ich finde am Wochenende, am Samstag so, hat man das irgendwie sehr gut gesehen und habe ich mich total gefreut, dass der eine Chance bekommen hat. Und generell kann man sagen, fand ich, war Mainz, obwohl sie in vielen Statistiken jetzt Expected Goals und sonst was das gar nicht anführen, waren sie dementsprechend halt einfach sehr effektiv und eiskalt. Und das ist eine große Stärke.
Das stimmt natürlich. Also Mainz hatte auch nur 2 Schüsse mehr als der BVB. Und hat damit ein Tor mehr erzielt. Also 8 Schüsse waren es insgesamt. für Mainz. Was ich so interessant fand bei Mainz 05 war, dass bis auf wenige Ausnahmen, ich fand, es gab eine Phase in der ersten Hälfte, da stand man zu tief und hat zu viele Chancen zugelassen. Das waren so zwei Chancen dann für Bayern. Aber ansonsten hat man es über die kompletten sonstigen 70, 75 Minuten geschafft, beide Modi perfekt zu spielen. Also der eine Modus war Bayern hochpressen, Mann gegen Mann nerven und eben einfach Bayern die Aufgabe stellen, ja, spielt euch da halt einfach durch. Und hin und wieder haben das die Bayern auch geschafft, aber vielleicht so zweimal, dreimal, öfter nicht. Ja. Und der andere Modus war aber das tiefe Stehen, das hat auch funktioniert. Aber lass gerne beim Pressing erstmal bleiben.
Nee, genau, ich hatte mir hier jetzt auch aufgeschrieben, hohe Intensität, wenig Räume. Und ich finde halt das gepaart mit diesem etwas Dreckigen, was du schon angesprochen hast, oder dieses Jahr kommt doch, hat halt gut funktioniert. Viele taktische Fouls, Chor, ich glaube, ja, führt jetzt die gelbe Kartenliste auch an und so. Und rustikale Zweikämpfe hatte ich mir hier jetzt noch als Stichwort aufgeschrieben. Also im Prinzip alles, was du gesagt hast, diese zwei Modi sehr gut.
Ja, genau. Und aber das gehört ja auch mit dazu, also dass du quasi, das hat der Thomas Müller auch gesagt, Mainz hat uns Dinge aufgezwungen, in denen Mainz gut ist. Aber dazu gehören eben auch diese Fouls, finde ich, und diese physische Spielart. Und das Pressing hat gut funktioniert und ehrlich gesagt fand ich das weniger überraschend als den zweiten Fakt, nämlich dass auch als Mainz 05 tief stand und zum Teil standen sie auch ein bisschen zu tief, also sprich so 30 Meter vorm eigenen Tor, alle der letzte Spieler, das heißt auf den Konter kannst du da nicht mehr wirklich setzen und normalerweise sind das die Phasen, in denen sich die Bayern aktuell dann eben auch in so ein gutes Spiel reinspielen können, weil dann passen die von links nach rechts, von rechts nach links und immer wieder aber rein in den Strafraum. Aber das haben sie nicht geschafft. Und klar, wir können gleich auch noch drüber sprechen, was da bei Bayern gefehlt hat. Aber vor allem war es so, dass Mainz eben extrem gut alle Räume geschlossen hat. Man hat sich da, kein Musiala konnte da wirklich aufdrehen. Du hattest, Olise hatte nicht wirklich den Platz, um rein zu dribbeln. Und Thomas Müller war auch relativ wenig zu sehen, muss man ehrlicherweise sagen. Und das war aber alles erstmal Stärke von Mainz. Und das hätte ich ehrlich gesagt mit der Abwehrreihe, da Costa ist ja auch noch ausgefallen, verletzt. Chor, Bell,
aber Jens finde ich, hat es gut gemacht.
Absolut, finde ich auch. Aber ich hätte es ehrlich gesagt so nicht erwartet. Also nicht ganz so stark. Also dass Mainz ein schwerer Gegner ist, wusste man ja schon vorher. Aber das war schon nah an der Masterclass, glaube ich.
Ja, stimme ich zu.
Gut. Und dann haben wir halt
zumal,
noch,
ja, vielleicht so ein bisschen Überleitung, zumal sie immer sehr viel daraus gemacht haben, wenn sie an den Ball gekommen sind, an den sie ja wieder immer sehr, sehr frei gekommen sind.
Ja, das stimmt, denn jetzt sind wir beim FC Bayern. Denn beim FC Bayern hat ja eigentlich, also wenn wir sagen, bei Mainz 05 haben alle Modi geklappt, muss man sagen, hat bei Bayern irgendwas gut geklappt? Also eigenes Pressing würde ich jetzt sagen, nö. Eigener Spielaufbau, nö. Umschaltbewegung offensiv, hatten zwei Kontergelegenheiten, haben sie nicht gut ausgespielt.
Nicht vorhanden.
Umschaltbewegung defensiv, sie verteidigen es eigentlich gut. Also eigentlich war die Umschaltbewegung gut vom 0-1, aber alles, was halt dann kam, war schlecht. Also es waren genügend hinterm Ball, meine ich damit. Also sprich, was war das jetzt? War das ein schwarzer Tag oder konnte Bayern auch einfach nicht besser spielen bei der Stärke des Gegners? Auch wenn sich das jetzt erstmal komisch anhört.
Ich glaube, da kommen drei Sachen zusammen. Also zum einen, dass Mainz sehr gut gespielt hat und einen guten Tag hatte. Zum anderen, dass Bayern einen schlechten Tag hatte. So, das sind ja Sachen, die man manchmal einfach nicht erklären kann oder die keine Statistik irgendwie erklären kann. So jeder, der irgendwie mal Sport gemacht hat oder Leistungssport oder so, weiß, dass man auch manchmal einfach einen schlechten Tag haben kann und dass das die Leistung beeinflusst. Und drittens, Personalsorgen. Also zum einen hat mir Dyer für Upamecano nicht so gut gefallen. Und ich fand, es gab mehrere Situationen, wo er nicht gut aussah und Kim auch nicht, vor allem irgendwie im Zusammenspiel. Und dann, das hatte ich ja anfangs schon kurz gesagt, Kane, der nicht spielt und Musiala, der einfach keinen guten Tag hat. Und sobald das passiert und Musiala nichts macht, passiert halt gerade auch offensiv sehr wenig. Du hast angesprochen, dass man Müller kaum gesehen hat. Und ich glaube, das ist alles irgendwie recht unglücklich für die Bayern zusammengekommen.
Ja, das stimmt. Und trotzdem muss aber natürlich der FC Bayern die Qualität haben, sich da rauszuspielen. Also alles, was du sagst, stimmt. Und es ist ja auch richtig zu sagen, auch ein Musiala darf mal müde sein und überspielt und so weiter und so fort. Also die Belastung ist hoch für alle Spieler. Aber das Ding ist, ich vertrete eigentlich die These, bin ich gespannt, was du du dazu sagst. Mhm. Ich glaube, der FC Bayern hat eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Es war halt einfach nur nicht gut genug für Mainz.
Okay, spannend. weiß ich nicht. Also Bayern müsste doch den Anspruch an sich selber haben, dieses Ding zu gewinnen, ohne da jetzt Mainz kleinreden zu wollen. Schlecht fand ich es auch nicht, aber ich fand es halt nicht gut.
So. Ja. Mhm.
Ich fand es aber spannend, was Eberl nach dem Spiel gesagt hat, weil er meinte, wir haben die Qualität, dieses Spiel zu gewinnen. Ja, da stimme ich erstmal zu. Meinte dann aber, sie haben zu viele Fehler gemacht und es deswegen nicht gewonnen. Und ich weiß nicht, ob es jetzt zwingend auf Fehler zurückführen würde. Also klar, wie gesagt, ab und zu irgendwie so Kim und Dyer nicht gut im Zusammenspiel und ein paar Fehler. Aber ich glaube, ich würde es eher als zu harmlos betiteln, als das jetzt irgendwie auf individuelle Fehler zu schieben.
Ja, also ich glaube, was er damit meinte, waren ungewöhnlich viele Fehlpässe. Also Passquote von 84% ist jetzt auch nicht gerade das, also das, was Bayern haben möchte. Mhm. Und ich glaube auch, dass man in den direkten Duellen hin und wieder welche verloren hat, wo die er wahrscheinlich als Fehler bezeichnen würde, dass man es verloren hat. Also ich denke, das meint er. Ich glaube aber, dass die etwas unangenehmere Frage dahinter noch ist, war denn der Plan gut genug, den Bayern hatte? Also weil ich habe das ganze Spiel, ich wusste schon, wie das Spiel ausgeht, als ich es dann gesehen habe. Deswegen habe ich die ganze Zeit darauf geachtet, was machen sie denn, um in den Strafraum zu kommen? Weil das ist auch sehr relevant gegen Mainz 05. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Teams, die flanken immer gegen die ohne Ende und das ist nicht so die gute Idee. Und ich fand, dass die Wege in den Strafraum nicht gut waren. Also das war relativ zufällig, was da geklappt hat. Ich habe da weniger Muster erkannt als zum Beispiel beim BVB, wo es halt klar die Verlagerung war. Warum das nicht geklappt hat, haben wir ja gerade schon besprochen. Und es war halt dann doch wieder so ein bisschen, Rückfall wäre zu viel. Aber es war wieder so eine Situation, wo du aus Bayern Sicht hoffst, dass Jamal Musiala eine gute Idee hat und der einfach mal macht. Fand ich, war mein Eindruck davon.
Ja, schon. Also auf jeden Fall, doch kommen wir vielleicht zu den Fehlern von Eberl. Ich fand, sie wirkten oft fast schon überrascht, wenn es nicht geklappt hat oder so.
Stimmt, ja.
Fast schon hilflos so ein bisschen. Also als ob sich alle so gegenseitig angeschaut hätten, so, mach du doch mal. Vor allem Olise, fand ich, war da irgendwie ein Negativbeispiel.
Ja, und natürlich auch Leroy Sané, auch wenn das fast schon langweilig ist, das zu sagen, weil das jetzt sich so durchzieht über die letzten Wochen. Ja, aber, und trotzdem ist die Sache, wenn man das jetzt vergleicht mit den letzten Niederlagen, also zum Beispiel mit der unter Thomas Tuchel, dem 1:3, wo er danach gesagt hat, wir spielen nur in einer Tonlage, ich verstehe das gar nicht, da kommt kein Drive rein, das war quasi direkt, nachdem er von Nagelsmann übernommen hatte, wenige Wochen danach, dann würde ich da schon einen Unterschied sehen. Also deswegen, so kam ich eben zu der These, dass Bayern kein schlechtes Spiel gemacht hat, weil da war Leben im Team. Du hast gesehen, dass sie versucht haben, sich aufzulehnen. Es war auch nicht so, dass sie komplett aufgeschmissen gewesen wären. Sie hatten in den interessanten Zonen den Ball, sie hatten den tiefen Ballbesitz, sie haben sich auch 2-3 Mal wirklich super durchs Pressing durchgespielt. Aber die Anschlussaktion, du konntest dir halt sicher sein, nach dem 5. Pass kommt der Fehlpass. Und das ist halt dann für Bayern nicht gut genug, wenn der Gegner es so gut macht wie Mainz 05. Also das reicht gegen Donetsk dann zum Beispiel, wo ich auch schon fand, dass Bayern jetzt nicht das allerbeste Spiel auf diesem Planeten abgeliefert hat und in der Bayern-Historie. Aber ja, die fiedelst du halt dann hinten raus noch auseinander. Und dann kann Olise dann am Schluss auch doch 8 Leute durchdribbeln. Das ist dann kein Problem, wenn die eh schon 1-4 zurückliegen. Aber mit Mainz 05 kannst du es nicht machen. Und dann wirkst du vielleicht auch ideenloser, als du eigentlich bist. Vielleicht.
Mhm. Das stimmt. Wollen wir eben noch über Peretz reden vielleicht?
Klar, gerne.
Ich bin nämlich immer noch nicht ganz sicher, was ich denken soll, weil einerseits finde ich ihn einen sehr, sehr guten Torwart und einen sehr, sehr guten dritten Torwart. Und ich finde trotzdem, dass er, und da ist dieses Spiel wieder auch so ein Paradebeispiel für, oft sehr unglücklich aussieht. Also beim, ich glaube, es war das 2-0, kann er nichts mehr machen, so keine Frage. Aber die letzten gefühlt 90% der direkten Torschüsse oder der Torschüsse auf sein Tor sind halt auch reingegangen.
Ja, bin ich voll
also
bei
mein,
dir.
Also mein Ding ist quasi, was ist deine Meinung?
Warum hält er die einfach
du
alle?
Zu?
Nee, ich sehe es auch so. Also Peretz ist kein Torhüter, zumindest jetzt dieser Peretz ist kein Torhüter, der, also Bayern-Niveau sowieso nicht und ich glaube auch Bundesliga-Niveau nur im unteren Tabellendrittel gerade. Und das meine ich jetzt nicht so hart und böse, wie es klingt, weil auch der braucht Spielpraxis und der ist jung und so weiter und so fort. Also das ist jetzt kein endgültiges Urteil, aber bisher reicht das nicht. Und du siehst, das ist mir gerade immer, wenn jemand anders im Tor steht als Manuel Neuer, fällt mir dann auf, wie weit Manuel Neuer oft schon denkt, bevor er seine Pässe gegen das Pressing spielt.
Ja.
Also Manuel Neuer antizipiert halt, wenn der Druck von einer Seite kommt, dann ist die beste Variante, ich spiele über diesen Druck drüber. Das ist fast so wie ein Quarterback, der geblitzt wird im Football für alle Football-Fans. Und nur im Notfall verteilt er auf die andere Seite. Und bei Perez hast du, also das ist halt noch so quasi Survival-Modus, ich muss jetzt einfach den Ball hier wegbekommen, ich versuche es natürlich auch mit dem kurzen Pass, aber im Zweifel dresche ich ihn weg und das ist auch richtig, also ich finde das vollkommen legitim und so weiter, aber das hat halt Bayern auch gefehlt, weil gegen den Mann-gegen-Mann-Pressing ist logischerweise, wenn du plus eins den Torhüter mitnehmen kannst, eigentlich deine erste Ausgleichsroute, um quasi dann eben irgendwie doch dich durchzusetzen und das hat halt gefehlt, das wäre mit Manuel Neuer wahrscheinlich besser gewesen.
Ja, aber dementsprechend kann ja, finde ich, Bayern eigentlich auch ganz froh sein, dass die Winterpause ansteht. Stichwort Neuer, Stichwort Kane, genau, Musiala ist sowieso fit, aber kann sich mal ein bisschen ausruhen.
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, alle sind froh über die Winterpause, aber der FC Bayern ganz besonders.
Das sowieso.
Auch wenn jetzt natürlich noch ein sehr interessantes Heimspiel kommen wird für Bayern. Also Bayern ist weiter Tabellenführer, auch wenn es vielleicht jetzt nicht immer so klang, als wir gesprochen haben. 4 Punkte Vorsprung hat man noch vor Leverkusen. Man wird jetzt dann im letzten Heimspiel zu Hause Raber Leipzig empfangen. Und die stoßen natürlich von hinten nach. Auch da gab es schon interessante Spiele zwischen diesen beiden Teams. Also das wird nochmal eine Aufgabe. Am Freitagabend dann ist das der Fall. Für Mainz 05 sieht es ganz wunderbar aus in der Tabelle. Man springt auf Tabellenrang 7, hat genauso viele Punkte wie unter anderem der BVB und wird jetzt dann zu Frankfurt reisen. Also nicht besonders weit vor der Weihnachtspause. Das wird die letzte Partie dieses Kalenderjahres für Mainz 05 sein. Und dann würde ich sagen, die Überleitung baut sich von selbst, dann lass doch genau auch über diese beiden Teams sprechen, nämlich auf der einen Seite Raber Leipzig und auf der anderen Seite Eintracht Frankfurt. Und hier war es so, Alex, während ich gerade gesagt habe, bei Dortmund gegen Hoffenheim war eher ein müder Kick. Also bei Leipzig gegen Frankfurt war ich nach ungefähr 29 Sekunden ganz schön wach, denn da führte Leipzig schon nach einem eigenen Einwurf, allerdings dieser Treffer zählte wegen Abseits nicht, aber das war auf jeden Fall ein Zeichen, in welche Richtung es gehen könnte, nachdem ja Leipzig auch schon im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt gewonnen hat und das sollte sich dann auch bestätigen. In der 19. Minute zum Beispiel dribbelt Openda gegen 3 Spieler nach innen, im letzten Moment gibt er den Ball ab an Schlager und der spielt dann einen perfekten Pass auf Šeško, der komplett frei steht, weil die Abseitsfalle nicht funktioniert bei Eintracht Frankfurt oder das Durchschieben. Eins von beiden hat nicht funktioniert. Entweder sie wollten durchschieben oder sie wollten auf Abseits stellen. Am Ende steht Šeško alleine vor Trapp. Er schafft es nicht mal im ersten Versuch vorbeizukommen. Trapp pariert sehr gut, aber ist dann machtlos, als Šeško als Kopfball den Nachschuss reinmacht. Insgesamt ist das schlecht verteidigt. Und dann hat die SGE auch noch Glück, dass es erstmal bei diesem 0:1 bleibt, denn das ist eigentlich die stärkste Phase von Leipzig. Es gibt mehrere gute weitere Chancen für Šeško, für Openda. Und erst mit einem Freistoß von Marmoush, den er an die Latte schießt, meldet sich dann die Eintracht zurück. In der 40. Minute gelingt tatsächlich auch der Ausgleich. Uzun passt den Ball toll mit dem Außenriss auf Brown. Er hat den vorher von Theat bekommen und Brown trifft dann mit einem platzierten Schuss zum 1:1 und mit diesem Zwischenstand geht's in die Kabine. Aber auch in der zweiten Hälfte dauert es nicht lange, bis Leipzig ein Ausrufezeichen setzen kann und diesmal zählt der Treffer dann auch. 52. Minute, es gibt eine Ecke und bei der stiehlt sich Openda im Rücken von Knauf weg. Und der Ball kommt dann über Baumgartner zu ihm. Er trifft unbedrängt, relativ unbedrängt zum 2:1. Leipzig hat noch weitere Chancen. Theat hat Pech, dass ein Abschluss von ihm von der Linie geklärt wird. Nusa scheitert an Trapp. Van de Voort pariert gegen Marmoush. Šeško trifft aber aus dem Abseits. Und dann ist ein Spiel, was vielleicht ein bisschen eindeutiger war, als es die Schlussphase vermuten lässt, vorbei. Und Alex, am Ende gewinnt eben Leipzig gegen Frankfurt mit 2:1. Was macht denn Leipzig, dass sie immer gegen die SGE gewinnen?
Ja, gute Frage. Also auf dem Papier waren das ja beide mit Dreieraufbau und also 3 Innenverteidiger hinten drin und dann war das auf den Außen eigentlich ein 1:1. Und auch wenn Frankfurt da mehr Ballbesitz oft in seinem Spiel hat mittlerweile als jetzt auch gegen Leipzig, ist ja trotzdem bei beiden im System tief verankert. Lasst uns unsere guten Spitzen schnell in Szene bringen. Openda Šeško oder auch Mamouche Ekitike. Ja, eigentlich erstmal bitter dieser, also die hatten wohl ein Problem also am Anfang des Spiels und aus der Pause zu kommen jeweils. Also da haben sie wohl ein bisschen gepennt. Und das Gegentor, das 2-1 halt direkt nach der Pause zu kassieren, ist halt dann ein unglaublich nerviger Zeitpunkt. Ich würde behaupten, der Standard war von Leipzig genauso einstudiert. Also mit der Kopfballverlängerung von Baumgartner.
Denke ich.
Dass der dann da so frei steht, ist natürlich schlecht verteidigt von Frankfurt natürlich. Nee, insgesamt, also klar, dann sorgt ein Standard dafür, dass man so ein Spiel gewinnt. Ich denke, Leipzig hätte sich am Ende fast wie Dortmund irgendwann nicht beschweren können, wenn das Spiel so lang spannend ist, dass am Ende noch das 2-2 fällt. Also man könnte schon auch den Deckel irgendwie früher drauf machen. Und was jetzt Leipzigs Geheimrezept gegen Frankfurt ist, da müsste man die letzten Spiele noch mit reinnehmen. Das kann ich dir so 1-1 nicht beantworten, tatsächlich.
Ja, also wahrscheinlich ist es so ein bisschen auch tatsächlich, dass sie inzwischen wissen, sie kommen mit Eintracht Frankfurt zurecht. Also wahrscheinlich was Psychologisches. Ich finde aber, und deswegen habe ich die Frage nämlich auch so gestellt, dass Eintracht Frankfurt nicht so gegen Leipzig spielt, wie man es tun muss, um es Leipzig schwer zu machen. War ein komplizierter Satz. Was meine ich damit? Eintracht Frankfurt presst hoch und presst aber nicht radikal. Also sprich, sie machen nicht das Spielfeld komplett eng und sie schieben extrem durch, sondern es gibt immer wieder Exit-Routen gegen dieses hohe Pressing, über die sich Leipzig, sie müssen oft nicht mal in die letzte Kette fallen, sie können sich dann immer wieder diagonal von den äußeren Innenverteidigern reinspielen ins Zentrum eigentlich und dann haben sie wirklich viel Platz, weil da ist ja dann auch, da ist dann Gleichzahl auf dem Papier und sobald irgendeiner von den Außenspielern eindrückt, hast du eine Überzahl. Und das hat Leipzig eigentlich sehr gut gemacht. Und gleichzeitig fand ich, dass Eintracht Frankfurt hat das nicht schlecht gemacht, dieses Pressing, aber es war halt nicht gut genug für Leipzig und in den tiefen Phasen war Eintracht Frankfurt auch nicht gut. Also da tun sich die Leipziger Spieler, zumindest in dieser Saison, bisher damit schwer, wenn du sie relativ mannorientiert verteidigst. Also sprich, Nusa rückt ein, dann geht halt einfach der Außenverteidiger mit und der andere füllt auf. Entweder der Offensive, der noch da ist, ein Sechser füllt auf oder ein Innenverteidiger. Oder Openda lässt sich fallen zwischen die Linien. Ja, du gehst mit und hinter dir wird die Reihe geschlossen. Das ist das, was sie nicht mögen. Dann haben sie keine Zeit bei der Ballannahme und dann haben sie Probleme. Und das waren alles Dinge, die hat Eintracht Frankfurt, ich glaube, schon geplant zu machen. Aber in mindestens 15% der Fälle war es einfach nicht so. Und dann hattest du eben Openda, der aufdrehen konnte. Dann hattest du Nusa, der reindribbeln konnte mit Platz. Und Šeško haben sie eigentlich ganz gut aus dem Spiel genommen, dass der das Tor macht, ist eigentlich so ein bisschen albern, aber so ist halt Fußball. Und der stand halt einmal komplett frei. Also Frankfurt hat einfach ganz, ganz, ganz seltsame Dinge gemacht. Und ich finde, dann hat man auch Mamouche und Ekitike viel zu selten interessante Situationen bekommen. Und gerade Ekitike war sehr wenig zu sehen.
Blass steht auf meinem Zettel.
Ja, ich glaube, so kann man es sagen. Und auch dann zum Beispiel auch das Zentrum, also Modahut zum Beispiel. Das könnte ein strukturgebender Spieler sein. Ist er eigentlich auf dem Papier? Hat man aber in diesem Spiel nicht gesehen. Und das hilft dir alles nicht gegen Leipzig, das jetzt gerade sich am eigenen Schopf aus seiner Krise rauszieht.
Ja, das, also Mittelfeldspiel ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Als ehemaliger Kreisliga-Sechser lege ich da natürlich einen hohen Wert drauf.
War ja nur die Knieverletzung, die die Bundesliga bei dir verhindert hat, wenn ich das richtig gehört habe. Ja, ja, ja.
Jetzt habe ich das auch einmal hier platziert. Sehr gut. Ich würde sagen, dass Dahoud, Larsson, Mittelfeld-Game haben sie einfach aber gegen Kampl und Schlager verloren. Also ich fand Kampl und Schlager, ich glaube, als sie im Pokal gegeneinander gespielt haben, Leipzig und Frankfurt, war das noch anders. Da war es Vermeeren, Haidara oder eine andere Konstellation. Und so sehr ich Kampl aus Freiburger Sicht mit Red Bull aus dem DFB-Pokal trinkend manchmal nicht mag, muss ich leider zugeben, dass er mit Schlager und dann auch, das hat auch gut funktioniert mit Baumgartner, der dann auch nachgerückt ist hinter Openda und Šeško. Das hat gut funktioniert und das war Punktgewinn für Leipzig da im Mittelfeld. Also ich würde sagen, Dahoud hat mir nämlich im Ballbesitz, der hatte manchmal schon auch Szenen, die nicht überragend gut waren, aber der war schon okay. Aber ich würde einfach sagen, das war eher der Qualität von Leipzig geschuldet.
Ja, und ich finde vor allem Xaver Schlager verändert das Leipziger Spiel komplett, da bringt eine Stabilität rein, die total hilft. Du hattest dann die Möglichkeit, Seiwald in die letzte Kette zu schieben. Also eigentlich gab es genügend Dinge, die in diesem Spiel so quasi auf dem Papier da waren. Du hast die taktisch Parität ganz gut beschrieben, aber wenn man sich nur die Spieler anguckt, ich meine, Gertrude, Orban, Seiwald war die Innenverteidigung bei Leipzig, da hätte auch einiges schief gehen können mit Nusa, der noch sehr weit zurückverteidigen muss gegen Ansgar Knauf, aber das hast du alles gar nicht gesehen und da war auch Xaver Schlager ein Grund dafür, weil der echt sehr, sehr wichtige Zweikämpfe gewonnen hat, wenn Frankfurt es doch mal geschafft hat, umzuschalten oder sich durchzuspielen, es war nicht immer Umschaltsituationen, war es ganz oft Schlager, der geholfen hat, der den Ball gewonnen hat, gesichert hat und der hat auch manchmal nochmal so einen schlauen Pass zurückgespielt, wenn es alles ein bisschen zu hektisch wurde und noch nicht alle in ihrer Position waren, also das hat mir sehr gut gefallen und auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass auch bei Eintracht Frankfurt, also es ist ein bisschen langweilig, aber wir müssen das natürlich mitnennen, klar siehst du denen auch an, wie lang diese Saison ist und wie viele Spiele die bisher gemacht haben. Und wenn ich mir zum Beispiel Christensen angucke und mit Abstrichen zum Teil auch Theat, gerade Spieler, die wir so gelobt haben, die sahen eben nicht ganz so gut aus. Und Christensen und Knauf, die hatten ein klares Problem mit Nusa. Und das ist dann schon mal schwierig, wenn du eben ja, du hast es ja gesagt, 3-4-3 gegeneinander und dann wer gewinnt auf den Außen sein Duell? Ja, Nusa hat halt oft sein Duell gewonnen.
Ja. Absolut. Ein Sonderlob vielleicht für das Tor von Frankfurt mit der Entstehung, mit dem Superball von THT ja, auf schön. Usun und der den direkt mit dem Außenriss durch die Gasse schickt. Das war sehr cool anzusehen. Und eigentlich wollte ich bis jetzt schon zu Frankfurt gesprungen. Ich wollte noch ein Gertruida Sonderlob aussprechen. Der wurde einmal von Van der Voort unter extremem Bedrängnis angespielt. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene präsent habt und hat das sehr cool und abgezockt gelöst. Das gefällt mir.
Ja, und auch Van der Voort hat das eigentlich ganz gut gemacht. Aber die Szene, die hatte ich mir auch notiert. Das war tatsächlich herausfordernd. Insgesamt muss man sagen, also auch aus Torhütersicht ein interessantes Spiel. Ich meine, Kevin Trapp, ich würde ihn als besten Frankfurter bezeichnen, hat im Grunde länger verhindert, dass es so eng blieb, dieses Spiel. Und es gehört ja auch mit dazu, bei allem, was wir jetzt lobend über Leipzig gesagt haben und was wir vielleicht an Frankfurt kritisiert haben, am Ende, wenn die das 2-2 schießen, dann sitzen wir beide hier und sagen, ja, Leipzig hat das 3-1 nicht gemacht, selber schuld. Also am Ende war es dann doch noch eng und es hätte auch ein 2-2 werden können. Es hat halt nur, finde ich, mit diesem Ergebnis dann das aus sportlicher Sicht verdiente Ergebnis gefunden, dass Leipzig das gewonnen hat, weil vorher hat es Trapp verhindert.
Ja, und Matanovic war tatsächlich ein belebendes Element, als er dann reinkam. Also der hat das Spiel nochmal ein bisschen verändert.
Ja, vielleicht hätte man den schon früher bringen können, aber das ist natürlich sehr viel, im Nachhinein weiß man es immer besser. Es war auf jeden Fall ein interessantes Spiel und es entwickelt sich langsam ein Angstgegner für die Eintracht aus Frankfurt, nämlich Rasenballsport Leipzig. Alles weitere zu Raba werdet ihr auch in dieser Woche noch erfahren, liebe Hörerinnen und Hörer. Dieser Schwerpunkt wird dann am Dienstag am frühen Nachmittag hoffentlich erscheinen. Und eventuell klinge ich dann auch nicht nach Kathedrale. Ich guck mal, vielleicht kriege ich da noch eine Alternativ-Location hin. Muss ich irgendwie hinkriegen. Das wird nämlich der zweite Fokus dieser Woche. Rasenballsport Leipzig wollten wir letzte Woche aufnehmen, aber da ging es krankheitsbedingt nicht. Leipzig jetzt mit 27 Punkten punktgleich mit der SGE auf Rang 4. Man hat 3 Punkte Vorsprung auf Rang 5 mit dem SC Freiburg. Und man spielt jetzt dann eben in München, habe ich ja gerade schon gesagt. Und ihr kennt natürlich auch den Gegner von Eintracht Frankfurt, nämlich zu Hause Mainz 05. Aber die Tabellenkonstellation habe ich euch noch nicht gesagt. Jetzt sind es 6 Punkte Rückstand weiter auf den FC Bayern, aber Leverkusen ist vorbeigehüpft. Frankfurt ist jetzt, Achtung, große Anführungszeichen, nur noch Dritter. Und wird jetzt dann eben als Dritter ins letzte Heimspiel gehen gegen Mainz 05. Und dann haben wir ein Spiel, über das sehr viel gesprochen wurde an diesem Wochenende. Und das hat sich sportlich gesehen nicht angedeutet. Union gegen Bochum, darüber wollen wir sprechen. Auch hier gab es sehr früh die erste Chance, war ein bisschen der Spieltag der frühen Chancen. Nach 20 Minuten schießt Skarke schon knapp drüber. Und dann passiert aber etwas, das Bochum in Unterzahl bringt, und zwar in der 12. Minute. Sissoko kann bei einem kurz ausgeführten Freistoß komplett frei aufdrehen. Über ihn kommt der Ball zu Miyoshi. Der verliert allerdings den Ball an Leite und beim Nachsetzen trifft er Schäfer mit offener Sohle am Wadenbein. Das ist eine klare rote Karte und wird auch von Petersen direkt so bewertet. Das heißt, ab der 12. Minute spielt der VfL in Unterzahl. Dann scheitert Sko mit einem Schuss an Patrick Drewes und in der 23. Minute geht aber dann sogar Bochum in Führung. Nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld kann Paslak den Ball nochmal per Flanke nach innen bringen. Er findet Sissoko, der sich gegen Khedira durchsetzt und per Kopfball sein erstes Bundesligator erzielt. In der 33. Minute allerdings kann dann Sko ausgleichen, geht gegen Wittig in den Strafraum, täuscht den Schuss an und passt auf Hollerbach. Das ist, glaube ich, das erste Mal in diesem Spiel, dass er nicht geschossen hat, sondern nur angetäuscht hat zu schießen. Und direkt kann sich dann Hollerbach durchsetzen. Durch die Beine von Sissoko trifft er zum 1:1. Es ist im Grunde die erste erfolgreiche Strafraumaktion von Union. Bisher gab es vor allem Schüsse von außerhalb. Dann schießt Duki knapp drüber. Und direkt nach Wiederanpfiff pfeift Petersen einen Strafstoß. Hollerbach und Sko fallen beide. Es ist aber kein Foul zu erkennen. Der VAR rettet Petersen. Es wäre eine klare Fehlentscheidung gewesen. Und dann läuft Union an und spielt eben gegen einen sehr tief stehenden Gegner, bei dem inzwischen dann auch Lucia auf dem Feld steht für Holtmann. Und versucht, die Chancen herauszuspielen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen kurzen Cut und sprechen mal erstmal nur über das Sportliche und dann reden wir über das, was dann hinten raus noch passiert ist. Ja, Greta, wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Es geht so. Also ich fand, das Spiel war so, wie man es erwartet hat. Das war kein Offensivfeuerwerk. Das war spielerisch nicht sonderlich überzeugend. Ich fand, das Wetter war auch sehr sinnbildlich dafür, wie es war. Aber wurde dann, fand ich, durch die Unterzahl, die frühe Unterzahl des VfL und das überraschende Tor doch spannender, als ich gedacht hätte. Vielleicht können wir da ja einsteigen.
Spannender, weil du vom VfL nichts erwartet hast? Oder wie muss ich das jetzt interpretieren?
Ja, spannend in dem Sinne, dass ich dachte, jetzt ist der Spielverlauf ja ganz anders. Und was ich auch interessant zu sehen fand, war, wie Union darauf reagiert hat, beziehungsweise nicht reagiert, weil eigentlich wird man ja denken, okay, ihr seid hier, ihr habt ein Heimspiel, seid die klaren Favoriten, ihr seid jetzt wie lange, 80 Minuten oder so in Überzahl, müsste doch easy gehen. Und ich finde, die haben so 5 bis 10 Minuten gebraucht, da irgendwie danach ins Spiel zu kommen, was, glaube ich, auch daran liegt, dass sie mit die wenigsten Ballbesitzphasen in der Liga haben. Das heißt, wenn sie quasi durch diese Überzahl gezwungen sind, mehr Ballbesitz zu haben, dass sie vielleicht gar nicht so richtig damit umgehen können oder sich das erstmal so adaptieren mussten, quasi die neue Situation.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Also das war ja irre, wie viele Chancen Union hatte, die aus Distanzschüssen kamen. Und zwar jetzt nicht irgendwie herausgespielte Distanzschüsse, sondern meine einzige Option ist, ich schieße jetzt, also schieße ich jetzt mal. Das hätte auch trotzdem klappen können. Also nach Expected Goals Wert und so weiter ist Union klar vorne vor Bochum. Aber ich fand auch, dass da wirklich eine große Ideenlosigkeit zu sehen war. Und auch hier, das Tempo im Passspiel hat nicht gepasst. Also so wie Union verlagert hat, von links nach rechts, von rechts nach links. Das U des Todes hat man wirklich rauf und runter gespielt. Das ist völlig okay. Du musst einen Gegner in Unterzahl, den musst du ins Laufen bekommen. Und da der ja tief steht, kannst du ihn ja nicht in Vorwärts-Rückwärts-Laufen bekommen, sondern musst du halt seitlich ins Laufen bekommen. Und dann, wenn er da mal, einer macht nicht mit und dann spielst du in diese Lücke rein und zack, dann kannst du mal in den Strafraum reinkommen. Aber dafür musst du das schneller machen. Dafür musst du das so machen, dass Bochum da nicht in so einem gehobenen Laufschritt, sage ich mal, verschieben kann von links nach rechts. Da hat sich dann Bochum auch richtig wohlgefühlt, hatte ich den Eindruck irgendwann. Die waren eigentlich ganz froh, dass sie nichts machen mussten.
Also genau, zurückgezogen und quasi auf genau diese einfachen Fehler im Aufbau, im Passspiel gewartet.
Genau, und man hatte da ja dann auch durch den Wechsel, den fand ich schlau, Lucia zu bringen für Holtmann. Du gibst dann quasi den Konter auf, weil du nimmst den schnellsten Spieler runter. Aber auf der anderen Seite hast du eine Stabilität im Zentrum bekommen, die vorher mit der Kombination Bero, Sissoko so nicht da war. Ich meine, im Aufbauspiel war ja Sissoko dann auch alleiniger Sechser und Bero dann so ein Achter, der manchmal zum Sechser wurde. Wenn es unbedingt sein musste, hat er sich fallen lassen, sonst war er höher. Aber ja, das hat Bochum sehr gut gemacht, auch mit der Doppelung, die man dann auf den Flügeln hatte. Also du hast mit Oermann und Paslak und auf der anderen Seite mit Bernardo und Wittek hattest du dann eben auch Spieler, die sich immer gegenseitig geholfen haben. Das heißt halt diese Klassiker, die Union eigentlich so auszeichnen, nämlich ein Flügelspiel und dann vielleicht auch mal die Flanke von einem Flügel auf den einlaufenden anderen Flügelspieler. Das hast du im Grunde gar nicht gesehen, weil Bochum das sehr, sehr gut verteidigt hat. Und ja. Trotzdem bin ich so ein bisschen ratlos, ehrlicherweise, weil die Leistung von Bochum ist sowieso kaum zu bewerten, mit der langen Unterzahl und so weiter und so fort. Und die Leistung von Union finde ich auch schwierig, denn man kann sehr, sehr viel kritisieren. Ich habe auch Kritik gelesen an Union. Ich fand es auch, also du musst dieses Spiel gewinnen. Du musst irgendwie ein Tor erzielen. Aber auf der anderen Seite hatte ich den Eindruck, sie haben schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten das gemacht, was zu machen ist. Also Benisch wurde relativ früh eingewechselt. Dann hattest du jemanden, der sich in kleinen Räumen vielleicht auch ein bisschen besser hätte durchsetzen können, als halt die anderen, denen das ehrlicherweise allen nicht so gelungen ist. Also Hollerbach vielleicht noch die Ausnahme. Vertessen kam irgendwann, der noch so einige gute Momente hatte. Sie haben diesen Druck hochgehalten, was du auch machen musst. Du musst dann auch einfach wirklich in deiner hohen Position bleiben, damit eben jeder Fehler auch zu einem Torschuss führen kann. Also ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie kritisch ich jetzt mit Union wäre. Ich fand es jetzt auch nicht schön und so weiter, aber es war ja auch nicht überraschend. Wir alle wissen doch, wie Union unter Bruce Svensson spielt. Also woher sollen sie es jetzt auf einmal können?
Ja, stimme ich total zu. So nicht recht Fisch, nicht Fleisch. Was ich aber trotzdem noch sagen kann, du hast ja gerade Hollerbach und Sko schon kurz angesprochen, das hat mir zwischendurch oder phasenweise immer wieder gut gefallen. Also wie Hollerbach irgendwie so das Ganze öffnet, Sko, der sehr viel über rechts kommt, Hollerbach, der dann wieder oft in der Mitte wartet quasi und den Angriff vollendet, führt dann ja auch zum Ausgleich, diese Variante. Also das war schon gut. Gleichzeitig fand ich dann aber defensiv das oft so, ne, irgendwie, dass sie sich da oft verschätzt haben, das hat mir nicht gefallen. Oder gerade gegen Ende konnten sie sich das ein oder andere Mal noch bei Renault bedanken. Mit ein bisschen mehr Pech wäre das vielleicht auch anders ausgegangen. Deswegen, ja, schwierig zu bewerten und gleichzeitig irgendwie doch so die Union Masterclass.
Ja, das stimmt. Vor allem, weil das ist sehr gut, dass du gerade Sko und Hollerbach nochmal angesprochen hast, weil da ja auch Bochum drauf reagiert hat. Also in dem Moment, wo Lucia auf dem Feld stand, wurde aus dem 5-3-1 ganz oft ein 6-3-1. Und wann wurde ein 6-3-1 aus? Ja, wenn halt Hollerbach sich fallen hat lassen und dann in die Kette gegangen ist, dann ist Lucia einfach mit. Da hat er halt gar keinen Spaß verstanden. Der hat sich einfach gedacht, ja gut, also dann, ich bin jetzt bei dir, so lange, bis ich dich übergeben kann, schlüsselfertig und Scheckheft gepflegt an einen meiner anderen Innenverteidiger und erst dann bin ich wieder bereit, auf meine Sechserposition zu gehen.
Ja.
Das hat gut funktioniert bei Bochum. Gut, und dann kommen wir quasi zu dem, über das noch viel mehr gesprochen wurde. Nämlich, wir haben die 91. Minute. Patrick Drewes sieht in der Aktion gelb für Zeitspiel, weil er sich nach Ansicht von Petersen zu lange Zeit gelassen hat für einen Abstoß. Und dann fliegt ein Feuerzeug aus dem Union-Block von der Waldseite und streift ihn am Kopf. Drewes reagiert, geht zu Boden. Und ich kürze es jetzt ab, weil ich denke auch, dass die Hörerinnen und Hörer es mitbekommen haben. Das Spiel muss lange unterbrochen werden. Drewes kann nicht weiterspielen, er muss ins Krankenhaus. Und am Ende kommen nochmal beide Teams aufs Feld. Es gibt einen Nicht-Angriffspakt mit Philipp Hofmann, der im Tor steht. Also es wird quasi zu einem Schlusspfiff kommen. Und das ist eben wichtig in der sportrechtlichen Bewertung. Der VfL Bochum sagt aber direkt danach, dass man nur unter Protest noch weitergespielt habe. Es sei nicht die Entscheidung des VfL gewesen, sondern die des Schiedsrichters. Und man will Protest gegen die Spielwertung einlegen. Wie siehst du denn alles, was da passiert ist? Und ich nehme an, Alex, auch wenn es nicht dein Spiel war, dass du da auch einiges mitbekommen hast. Also
unbedingt.
Was denkst du denn über alles, was da passiert ist? Greta, fang gerne mal an.
Gerne. Also, ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann Union verstehen, dass sie angepisst auf Bochum sind, dass die quasi abbrechen wollten, weil das ja, ne, dann 3 Punkte gewesen wären. Ich finde es in dem Sinne richtig, dass abgebrochen und weitergespielt wurde. Und ich kann aber auch total Bochum verstehen, die jetzt Einspruch einlegen. Und ich möchte an der Stelle daran erinnern, dass beim Bochumer Heimspiel gegen Gladbach damals, wo der 4. Offizielle mit dem Bierbecher getroffen wurde, dass das dann ja für Gladbach gewertet wurde. Und deswegen könnte ich das aus VfL-Sicht total verstehen, wenn die jetzt richtig angepisst sind, wenn das bei dem 1-1 bleibt. Zumal, und ich glaube, darüber müssen wir hier aber nicht diskutieren, wir das, glaube ich, alle komplett verurteilen, jetzt Zeitspiel hin oder her, dass da ein Feuerzeug an seinen Kopf fliegt.
Also es war der Linienrichter oder der Schiedsrichterassistent, ja. Gittelmann war das. gegen Gladbach damals. Und es war allerdings auch noch früher im Spiel. Das spielt tatsächlich auch noch eine Rolle. Das hört sich jetzt an nach so doofen Spitzfindigkeiten, aber die Restspielzeit und die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Ergebnis noch gedreht hätte, spielt eine Rolle. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann guckt mal an, was das DFB-Schiedsgericht zum Spiel zwischen Leverkusen und Freiburg in der Bundesliga der Frauen gesagt hat. Da wurde nämlich genau das nochmal thematisiert. Aber da will ich jetzt keinen Exkurs anführen, sondern Alex die Möglichkeit geben. Was denkst du denn über das, was da passiert ist?
Ja, also erstmal möchte ich natürlich unterstreichen, dass Feuerzeug, Wurf etc. nicht geht und das doof ist und dass solche Leute nicht im Stadion zu suchen haben. Ich bin schon Fraktion, das hat ein Geschmäckle für mich, was der Drewes da macht, weil so hart wurde er nicht getroffen und rausgetragen mit zwei Leuten. Und mir ist bewusst, dass die Schwere der Verletzung jetzt nicht das Kriterium sein sollte, wie das gehandhabt wird und wie das bestraft wird. Also wo zieht man da die Linie und ab wann ist es dann, das braucht ja eine Vergleichbarkeit quasi. Ich behaupte schon, dass aufgrund der aktuellen Form von Bochum und der Tabellensituation etc., dass das halt mit in die Gesamtbeurteilung, wie Bochum das handhabt, mit reingespielt hat. Und das, finde ich einfach, es hat ein Geschmäckle, so sagt man ja bei uns. Ich weiß nicht, ob man das, wir hatten gestern lange darüber diskutiert, ob das Bochums Pflicht ist, jetzt da Einspruch einzulegen, ob sie das machen müssen aus offizieller Sicht, kann man sicherlich drüber streiten. Ich finde, er wurde nicht so hart getroffen tatsächlich. Und man muss jetzt kein falsches, ich komme aus Freiburg, wir kennen den Golfball bei Olli Kahn, der hat danach noch durchgespielt. Der Vergleich bietet sich sehr an. Und mir liegt's wirklich fern zu sagen, ja, heroisches Bild zeichnen und Kahn hat durchgespielt und das ist so super toll. Darum geht's mir gar nicht. Aber Bochum macht da schon sehr viel draus, denke ich. Und das würde ich mal in Frage stellen.
Ja, da möchte ich kurz reingehen.
Ich weiß, dass ich hier Gegenwehr stoßen werde und diese Fraktion nehme ich gerne ein.
Ich will jetzt einfach mal Devil's Advocate.
Gut.
Ja, total, die machen da viel raus, aber ich finde im Endeffekt ist es aus deren Perspektive ja gar nicht dumm. Ganz ehrlich, wäre ich der VfL und wüsste, wie da die Regeln sind, würde ich das auch machen und ich möchte auch noch einwerfen, dass wir ja gar nicht wissen, wie fest oder wie schlimm es im Endeffekt war. Ja, na klar, so, wenn man das so sehen möchte, so auf jeden Fall. Aber ich finde gerade in der Zeit von, es gibt immer wieder Kopfverletzungen, erst so langsam entsteht da so ein Bewusstsein für und viel zu oft haben Leute irgendwie weitergespielt. Natürlich war das jetzt schon in der Nachspielzeit und vielleicht wäre da auch überhaupt nichts Krasses mehr passiert oder so. Aber ich finde es durchaus gerechtfertigt, dass da irgendwie vom Platz gegangen wird oder unterbrochen.
Ich glaube, man kann da vielleicht auch trennen zwischen dem, was direkt nach dem Wurf passiert ist, weil das ist nicht für uns zu bewerten. Wie hart war das? Ja, er geht verzögert zu Boden, aber das kann tausend Gründe haben, da Schauspiel zu unterstellen. Ich meine, es hat eine gewisse Ironie, dass ausgerechnet dem VfL Bochum das passiert, die ständig ihren Kram nicht bei sich behalten, inklusive Bierbechern und so weiter. Wir haben es gerade erst am letzten Wochenende gesehen. Vielleicht könnte man das auch Bochum intern jetzt nochmal thematisieren. Ich will jetzt nicht den Sündenbock verschieben, aber das ist die Ironie, die noch drunter liegt. Aber ich würde gerne trennen.
Wie gesagt, Stichwort Gladbach.
Genau, Stichwort Gladbach eben. Und eben auch, ja, letzte Woche Werder Bremen. Also das ist einfach Wahnsinn, was da fliegt, immer an derselben Eckfahne. Also da könnte man ja vielleicht auch, das muss man ja noch dazu sagen, der Täter oder die Täterin wurde identifiziert und den Polizeibehörden übergeben. Das heißt, das, was Union machen kann als Verein und was die Fanszene auch machen kann als Fanszene, das wurde offensichtlich getan. Und da kann man dann auch die Frage stellen, ob das alle anderen inklusive Bochum auch wirklich immer so tun bei allen Leuten, die Sachen schmeißen. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich will auch den Diskurs dahin jetzt nicht verschieben, aber ich würde gerne trennen zwischen dem, was passiert ist auf dem Feld, als es passiert ist, auch mit der Einschränkung, dass ich sage, ich würde dann nicht mir herausnehmen, bewerten zu wollen, wie schlimm sich das anfühlt, von einem Feuerzeug getroffen zu werden und ob es wirklich nur so ein Streifen war, wie es aussah. Denn ey, wir wissen bei Abseitslinien immer, wie verzerrend die Darstellung ist. Klar sieht das von der Seite so aus, als hätte es nur gestriffen. Aber wie gesagt, ich möchte das eigentlich nicht machen, weil ich da unterstelle ich auch Spielern noch kein Kalkül, zumindest in dem Moment, in dem es passiert. Was ich glaube, ich schon eine Debatte ist, die man wirklich führen kann, weil die halte ich auch für von Fakten noch besser unterfüttert, ist eben dann die Frage, dann sind die Teams in der Kabine, das muss der Schiedsrichter so machen, er muss die Sicherheit aller Teams gewährleisten, dann liegt es beim Schiedsrichter abzuklären, ist die Sicherheit im Falle eines Wiederanpfiffs gewährleistet und dann entscheidet er darüber, ob er wieder anpfeift. Und da halte ich es schon für nicht ganz unwahrscheinlich, dass da VfL-Verantwortliche die Möglichkeit gesehen haben, die Möglichkeit eines Abbruchs. Und ich halte es auch für wahrscheinlich, dass Martin Petersen gesagt hat, Leute, das war ein Typ, das war die erste Sache, die heute geflogen ist, zumindest nach allem, was man so weiß. Alle Polizei und so weiter, und vielleicht wussten sie zu diesem Zeitpunkt auch schon, derjenige oder diejenige, der da geworfen hat, wurde auch schon quasi aus dem Block entfernt. Dann ist es völlig richtig von Petersen, und das oberste Ziel eines Schiedsrichters muss es immer sein, in einer solchen Situation das Spiel zu einem regulären Ende zu bringen, weil du damit ganz viele sportrechtliche Fragen auch erstmal beantwortest. Ist es völlig legitim von Petersen, das zu machen, und dann muss da auch der VfL Folge leisten. Der kann nicht sagen, wir können jetzt nicht spielen. Und wir können jetzt natürlich noch drüber diskutieren, ist das sportlich ein zu großer Nachteil, wenn man nicht mehr wechseln kann und dann zu neun spielt und dann Stürmer im Tor sein muss. Gleichzeitig hat aber Union durch das faire Verhalten, dass sie quasi keinen Angriff mehr gefahren haben, das abgefangen. Denn das bestmögliche Ergebnis, kann man schon argumentieren, für den VfL war in der Situation ein 1:1. Also wir hätten 2:1 noch erzielen sollen mit ihrer, so wie sie vorher gespielt haben. Greta, du wolltest was sagen.
Ja, total. Genau, dazu habe ich so eine Diskussion auf Reddit gelesen, die ich ganz interessant fand, ob es vielleicht eine Regel geben sollte, dass wenn sowas passiert, also Spiel unterbrochen wird oder ein Spieler so verletzungsbedingt runter muss, dass dann vielleicht doch nochmal extra gewechselt werden darf. Bochum hatte ja das Wechselkontingent aufgebraucht, also dass dann ein anderer Torwart hätte reinkommen dürfen. Stell ich einfach mal hier in den Raum. Ist auch wahrscheinlich super
ganz kurz
unrealistisch.
Sagen, wenn wir einfach auch die Regel bekommen wie in der Premier League, dass bei Kopfverletzungen noch ein zusätzlicher Wechsel möglich ist, hätten wir es in dem Fall sogar abgefangen.
Das stimmt. Aber ja, beim Rest stimme ich dir zu.
Und wie es jetzt weitergeht, ich meine, das wird man sehen, das wird auch noch sehr laut diskutiert werden. Ich finde die Diskussion darüber einigermaßen ermüdend, auch dann so, ja, ich weiß nicht, also da wird sehr viel mit Unterstellungen gearbeitet, ein bisschen habe ich jetzt auch Verhalten unterstellt, bei Bochum verantwortlich und so weiter, dessen bin ich mir schon bewusst, aber ich habe versucht, es quasi halt wenig emotional zu machen und eben an dem zu orientieren, was man eben auch ablesen kann am Verhalten. Wie das jetzt weitergeht, ich bin gespannt. Ich finde die Vergleiche, die gezogen werden, ein bisschen schief, ehrlich gesagt. Also weil das Gladbach-Spiel zum Beispiel wurde zu einem viel, viel früheren Zeitpunkt abgebrochen und die letzten Spiele, die abgebrochen wurden wegen solcher oder ähnlich gearteter Vorfälle, die liegen schon sehr weit zurück. Also ich halte es für schwierig, da jetzt dann, es gibt ja auch Leute, die jetzt behaupten, eindeutig wird Bochum hier der Sieg zugesprochen. Sehe ich persönlich ehrlicherweise nicht.
Nö, ich finde, Bochum darf sich überhaupt nicht beschweren, wenn das jetzt einfach beim 1:1 bleibt. Es wäre ja auch in dem Sinne kein verdienter Sieg jetzt für den VfL. Ja.
Hätte die rote Karte noch Bestand, wenn das Spiel annulliert wird?
Die rote, nein. Glaube nicht, denn in Deutschland ist es ja so, dass dann wieder bei Null begonnen wird. In anderen Ländern, Serie A, La Liga, da wäre es so, da würden quasi nur die verbleibende Spielzeit würde noch nachgespielt werden. In Deutschland wird es ja dann annulliert und meinem Verständnis nach auch alle Karten, die es gegeben hat. Aber ehrlicherweise ist das jetzt nur aus meinem Hinterkopf rausgeholt. Ob das ganz genauso stimmt, wir werden es erfahren. Liebe Hörerinnen und Hörer. Und gleichzeitig ist es auch klar, dass der VfL alles macht, was er tun kann, um irgendwie mal zu gewinnen. Also die Situation, sie ist verzweifelt.
Na klar, und wenn es am grünen Tisch ist.
Eben, und Alex hat es ja auch angedeutet, es gibt da auch eine gewisse Verpflichtung zu. Also du hast als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, hast du auch die Pflicht, quasi alles zu tun zum Wohle des Vereins. Da kannst du auch haftbar für gemacht werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie deswegen einen Protest einlegen mussten und sich so äußern mussten, wie sie es getan haben. Aber ich glaube, es macht schon auch nachvollziehbar, dass der VfL da jetzt nicht einfach sagt, okay, gut, wir fahren jetzt einfach so nach Hause, wir loten nicht zumindest diese Möglichkeit aus. Klar finden das alle, die nicht beteiligt sind, unfair, aber wahrscheinlich würde es jeder andere auch so machen.
Ja, ich finde es dahingehend spannend, oder ich fände es spannend, sagen wir mal, der VfL bekommt es jetzt doch als Sieg zugeschrieben. Und im Keller wird es nochmal spannend, wenn das hinterher die Punkte sind, worauf es ankommt. Also aus Pauli- und Kiel-Sicht wäre ich dann ja mal super angefressen.
Ja, total, klar. Und alles halt nur
wegen... Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so kommt und ich glaube auch nicht, dass es da nochmal bochumtechnisch super arg spannend wird, aber man weiß ja nie.
Man weiß wirklich nie. Man denkt ja auch nicht, dass sowas passiert, aber es gibt halt in der Anonymität der Masse gibt es halt auch einfach Dinge, die passieren, die nicht gut sind. Und aber ist ja gut, wenn die Anonymität da aufgehoben wurde und derjenige oder diejenige dann auch quasi zur Verantwortung gezogen werden kann. Und dann ist es ja sehr wahrscheinlich so, ich kann mir nicht vorstellen, du wirst wahrscheinlich so ein Feuerzeug, weil du total wütend bist und das dauert alles so lange und dein Team schafft es nicht, das 2-1 zu erzielen. Ich glaube nicht, dass du als derjenige, der das gemacht hat, dann abends in deinem Bett liegst und dir denkst, boah, das war heute aber ein richtig guter Tag. Gott sei Dank habe ich das so gemacht, sondern das hat schon alles eine ganz schöne Wendung genommen und ja auch sehr den Diskurs über den Spieltag dominiert. Wir konnten ja nicht mal das Spiel St. Pauli gegen Werder, über das wir später sprechen, in Ruhe genießen, ohne die ganze Zeit über Bochum gegen Union zu sprechen. Naja.
Gut. Das ist jetzt spannend für Union, ne? Weil Geldstrafe oder Publikum, leere Tribüne etc. kann ja auch alles noch vielleicht passieren.
Ja gut, beim DFB weiß man sowieso nie, das stimmt allerdings. Genau. Ja, gucken wir mal. Also jetzt für den Moment, wenn wir diesen Punkt mal mit reinrechnen, dann hat Union jetzt 17 Punkte, damit hat man 7 Punkte Vorsprung auf Heidenheim auf Rang 16. Nach oben hin hat man jetzt ein bisschen abreißen lassen müssen. 4 Punkte Rückstand sind schon auf Rang 11, also zwischen Rang 11 Gladbach und Rang 12 Union, da ist gerade der Cut in der Tabelle. Und für den Moment hätte der VfL jetzt eben 3 Punkte, 7 Punkte Rückstand dann eben auch auf Heidenheim. Das heißt, die beiden sind genauso weit von Heidenheim entfernt. Nur es drückt sich ein bisschen anders aus. Die einen von oben, die anderen von unten. Und wie es dann weitergeht, das werden wir alles erfahren, liebe Hörerinnen und Hörer, und ihr ja sowieso auch. Schauen wir einfach mal. Am nächsten Wochenende auf jeden Fall gibt es noch Spiele für die beiden. Nämlich Union wird zu Werder Bremen reisen und der VfL Bochum empfängt zu Hause genau jenen, Achtung, 1. FC Heidenheim. Da haben wir es doch. Da kann man ja mal gucken, ob man es dann vielleicht auch auf anderem Wege schafft, seine Punktzahl zu verkürzen. Und das mit der Karte ist natürlich wirklich eine sehr interessante Frage, Alex. Kann Miyoshi, weil er kann ja jetzt erstmal nicht gegen Heidenheim spielen. Ich wünschte, ich hätte mich da noch mehr eingelesen. Es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer. Hatte ich nicht auf dem Schirm.
Hätte ich im Vorgespräch fragen müssen.
Alles gut, unser Vorgespräch bestand daraus, dass ich gepfiffen habe, weil ich hier die Akustik so lustig fand und du mit mir gesprochen hast und ich es aber nicht gehört habe. Deswegen, wie hätte das funktionieren sollen, Alex? Sag's mir. Ja. Was dagegen funktioniert hat an diesem Wochenende, war das Vorhaben von Leverkusen im Rennen und die Meisterschaft wieder ein deutlicheres Wörtchen mitzusprechen, denn Leverkusen hatte die Aufgabe, auswärts in Augsburg zu spielen. Da ist es durchaus schon manchen Team schwer gefallen zu gewinnen. Für Leverkusen allerdings sah das dann doch relativ einfach und gemäßigt aus, ohne dass man irgendwie da eine Zaubershow abgeliefert hätte. Die Tore allerdings, die waren schön herausgespielt. 14. Minute, Xhaka verlagert den Ball super auf Frimpong, der flach in den Rückraum auf Terrier flank und der trifft zum 1-0. War sehr schön herausgespielt, das taktische Stilmittel war aber eine simple Verlagerung. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass Verlagerungen von manchen Teams zu langsam gespielt wurden, die hier war schnell gespielt. Schaut es euch einfach mal im direkten Vergleich an, dann seht ihr, was ich meine. Dann schießt Teller knapp vorbei, Schlotterbeck trifft tatsächlich, aber aus dem Abseits heraus, dieser Treffer zählt nicht. Und in der 40. Minute gibt es eine Chance, die eigentlich gar keine ist, aber weil Florian Wirtz seinen Fuß mit im Spiel hat, wird es dann eben doch sogar ein Tor. Teller nimmt einen vertikalen Pass an, dreht sich um Schlotterbeck herum und passt auf Wirtz. Und der verzögert seinen Schuss mehrfach und trifft dann platziert zum 2-0. Das ist ein Treffer Expected Goals Wert. Ich habe es nicht mehr nachgeguckt, aber wahrscheinlich 0,01. Und am Ende steht es aber dann 2-0. Danach schlenzt Wirtz noch aufs Tor, aber Labrovic pariert. In der Nachspielzeit muss auch mal Lukas Radetzky halten gegen Claude Maurice. Aber tatsächlich ist es von Augsburg dann doch eher ein dünner Auftritt und es ist sehr wenig zu sehen. Und die Frage stellt sich dann, Alex, ist das jetzt dann die Stärke Leverkusens gewesen oder hat hier Augsburg vielleicht auch ein bisschen was liegen lassen?
Expected Goals, Florian Wirtz 0,06.
Ah, okay, gut.
Ja. Ja, du hast schon gesagt, Leverkusen hat jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber sie haben halt einfach Automatismen, auf die sie zurückgreifen können und ein eingespieltes Team. Und ich könnte jetzt wieder Mittelfeld spielen mit Xhaka und Andrich loben, aber ich kann auch noch andere Sachen hervorheben. Kleiner Bayern-Vergleich sei erlaubt. Abhängigkeit Kane, das kriegen sie besser hin mit Abwesenheit von Boniface und jetzt ist auch noch Schick, also war zumindest auf der Bank. Und dann kommt halt Terrier rein und auch Teller, der dann reinrotiert ist, hat mir sehr gut gefallen. Also ich finde, das wirkt einfach eingespielter und mit einem klaren Plan, wer wohin laufen muss und wieder die Laufwege in der Offensive sind. Ja, individuelle Klasse ist natürlich ein Thema, wenn Florian Wirtz auf dem Platz steht. Wir haben diese klassischen Schüsse unter dem, wenn der Ausfallschritt des Verteidigers kommt und dann geht er da noch unten durch. Das ist immer mehr zu beobachten, finde ich. Das machen viel mehr Spieler. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob ich da seit ein paar Jahren mehr drauf achte, aber das scheint gang und gäbe zu sein, das mittlerweile zu versuchen, wenn die Ausfallschritte kommen von den Verteidigern. Du weißt das wahrscheinlich besser. Es war wahrscheinlich schon immer so.
Also Thomas Broich hat mal in einer Übertragung vor, ich glaube bei der Frauen-WM, hat er, also nicht bei der letzten, sondern bei der vorletzten, hat er das schon gesagt, dass man das quasi, dass du genau auf diesen Schritt wartest und da auch einfach drauf spekulierst.
Ja, und ansonsten hatte das was von Arbeitssieg und Arbeitssieg in Augsburg, du hast es schon erwähnt, schafft ein Dortmund nicht immer als Beispiel.
Ja, das stimmt. Ich muss aber sagen, ich bin hier hin und her gerissen, weil natürlich ist es richtig, dass Leverkusen stark gespielt hat und verdient gewonnen hat. Und ich verstehe auch, warum so viele das jetzt quasi in den Kontext zur Meistersaison setzen und dann eben sagen, oh, die Meister Leverkusener, sie sind zurück, sie haben sich gefunden. Aber da bin ich eben ein bisschen zurückhaltend, denn ich fand den Auftritt von Augsburg einfach nicht gut. Und Augsburg hätte wahrscheinlich auch mit einem guten Auftritt verloren und dahingehend ist es dann quasi richtig, Leverkusen zu loben. Aber ich finde, man muss bei Augsburg schon die Frage stellen dürfen, was war denn euer Plan gegen den Ball? Denn das war ja völlig irre, wie oft Leverkusen es geschafft hat in seinem 3-1-Aufbau. Und das sind ja nicht mal viele Spieler. Das sind 4 Spieler, die den Aufbau gemacht haben. Manchmal war es ein 3-2, aber die meiste Zeit war es ein 3-1. Dann haben sie es trotzdem geschafft, dass Xhaka immer wieder aufdrehen konnte und dass er wahnsinnig viel Zeit für seine Pässe hatte. Also das ist ja so ein Modewort, der offene Fuß. Sprich, ein Spieler hat eben Zeit und ist schon aufs gegnerische Tor gedreht und kann dann einen tiefen Pass spielen. Das heißt, wenn ein Spieler wie Xhaka den offenen Fuß hat, dann müssen eigentlich die Innenverteidiger alle schon mal tief fallen, weil sie wissen, jetzt kann der Ball in die Tiefe kommen. Problem ist, Xhaka checkt das und spielt ihn dann quasi vor die Kette, weil da nämlich der neue Raum entstanden ist und da steht dann Wirtz. Aber wie oft er Zeit hatte für seine Pässe und wie simpel das herausgespielt war. Also, dass Xhaka jetzt eine Verlagerung auf Frimpong spielt und der dann in den Rückraum des Strafraums zurücklegt. Also, wie viele Tore haben wir von Leverkusen so gesehen, seitdem Xabi Alonso der Trainer ist? 30, 40? Das ist doch auch einfach richtig schlecht verteidigt. Und bei aller Qualität von Leverkusen, was war denn der Plan von Augsburg? Bist du da ähnlich kritisch wie ich?
Ja, Anlaufverhalten, Tietz, Essende und zusammen mit dem Mittelfeld Meier und Jeka Jakic hat nicht gut geklappt, da gebe ich dir komplett recht. Du hast es gerade mit dem Anlaufen begründet. Ich finde ja, das sieht man auch bei vielen anderen gut pressenden Mannschaften, wie manchmal dem SC Freiburg, dass die Stürmer einfach Deckungsschatten mitmachen und helfen dann jemanden, also einen Sechser mit in den Griff zu bekommen. Und das hat wirklich kaum geklappt und Tietz und Essende waren da nicht sehr gut im Anlaufen. Und mit Ball, also sah sehr rechtslastig aus, wenn dann mal irgendwie so halb was ging, irgendwie was über Wolf gefühlt. Und jetzt ist die Frage, war das Spiel von Augsburg rechtslastig, weil das der Plan war oder weil halt links man Angst vor der Schnelligkeit von Frimpong hatte und man deswegen hinten gebunden war? Mhm. Ich fand's insgesamt aber auch tatsächlich erschreckend schwach von Augsburg. Kann man jetzt, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss bei Leverkusen sagen. Ja, aber so muss ich Augsburg, glaube ich, Sorgen machen. Was ist das nächste Spiel? Du wirst es gleich erwähnen, vor dem Winter von Augsburg.
Man spielt jetzt dann in Kiel. Also ja, das ist wirklich okay. Sehr wichtig.
Ein Augenschmaus.
Ja gut, wer weiß schon, ein Augsburg-Schmaus wird das.
Ja, stark.
Ich meine, gerade auswärts hat Augsburg große Probleme. Ja, ich weiß noch nicht, inwieweit das, was wir hier gesehen haben, dann auch wirklich transferiert auf dieses Spiel. Mhm. Ich fand es gut, dass du Wolf nochmal angesprochen hast. Der fand ich nämlich auch, war einer der besseren. Giannoulis hatte halt krasse Probleme mit Frimpong und ehrlich gesagt Schlotterbeck dann auch. Also da gab es schon 2-3 Szenen, in denen Frimpong sehr, sehr viele Dinge tun kann, die er nicht tun können sollte.
dass Kevin Schlotterbeck nicht der allerschnellste, agilste Verteidiger auf diesem Planeten ist und dann absichern muss hinter Giannoulis gegen Frimpong. Und Teller hat das auch oft ausgenutzt tatsächlich. Die haben auf die Seite überlagert mit zwei Spielern auf der rechten Seite. Schwachstelle ausgemacht oder Geschwindigkeitsdefizit ausgemacht von Leverkusen halt wahrscheinlich.
Ja, und ich meine, es ist dann natürlich auch erklärbar, warum du gegen Tapsobata und Hinkapier plus eben alle anderen, die da noch mitverteidigen, warum du es dann jetzt nicht schaffst, dir sehr, sehr viele gute Chancen herauszuspielen. Also ich will jetzt auch nicht so tun, als ob es einfach gewesen wäre, gegen dieses Leverkusen zu spielen. Aber was halt Augsburg nicht geschafft hat, war Leverkusen in den höchsten Gang schalten zu lassen, weil das mussten die gar nicht. Leverkusen hat von Beginn an dieses Spiel kontrolliert, Leverkusen hat dann sehr früh dieses 1-0 erzielt und Leverkusen konnte dominieren, ohne irgendwie an sein Leistungsoptimum gehen zu müssen, meiner Meinung nach. Die mussten sich nicht auspowern und da hätte, glaube ich, Augsburg schon ein bisschen mehr noch für Chaos sorgen können, weil es gab auch eine Phase in der zweiten Hälfte, wo Leverkusen nur in so einzelnen Momenten, Ballverlust im Spielaufbau, 2-3 Duelle verloren in der letzten Kette, da sah es ganz leicht so aus wie zum Beispiel im Heimspiel gegen Kiel, wo Leverkusen noch Punkte gelassen hat. Oder auch in der letzten Woche, wo ich ja noch gesagt habe, ich fand es ein bisschen überheblich, wie Leverkusen gespielt hat, wo wir uns aber nicht so ganz einig waren, die Gäste und ich, wie man das jetzt bewertet. Und diese Momente hätte Augsburg provozieren können und da hätte man vielleicht reinstoßen können. Aber es ist schwer gegen Leverkusen, aber du musst es ihnen auch ein bisschen schwerer machen. Das wäre so mein Fazit zu dieser Partie.
Ja. Da würde ich mitgehen. Leverkusen hat das jetzt, zieht das jetzt durch mit dem Wechsel der Torhüterposition einfach ganz wild immer hin und her. Das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil das ja nicht so üblich ist, aber hat ja geklappt.
Hat allerdings geklappt und deswegen ist Leverkusen jetzt eben 4 Punkte hinter dem FC Bayern und steht eben bei einer sehr guten Zwischenbilanz. Für Leverkusen geht es jetzt dann eben ins Heimspiel gegen den SC Freiburg. Mal sehen, was der SC machen kann gegen Leverkusen und eben Augsburg wird gegen Kiel spielen, wie wir es gerade schon angesprochen haben. Der Abstand zwischen den beiden Teams ist aktuell noch sehr, sehr wohltuend aus Augsburger Sicht. 11 Punkte sind es aktuell, 16 Punkte hat Augsburg, 5 hat Kiel. Dementsprechend wichtig ist aber natürlich diese Partie vor allem für die KSV. Wir werden es genau verfolgen am nächsten Spieltag. Wird auch dieses Spiel natürlich wieder besprochen werden. Und was ansonsten noch so besprochen wird in diesem Rasenfunk, in dieser Rasenfunkwoche, zum Teil habe ich das ja schon angedeutet. Es gibt einen Fokus auf RB Leipzig, erscheint irgendwann am Dienstag. Es gibt einen Fokus auf Borussia Dortmund, erscheint irgendwann Dienstagnacht oder in der Nacht auf Mittwoch. Und wahrscheinlich, ich versuche alles möglich zu machen, es ist leider gerade nicht so einfach, gibt es auch noch einen FC Bayern-Fokus. Vielleicht wird er sogar nachgeliefert nach der letzten Spieltagssendung. Muss ich mal gucken, wie ich das schaffe. Was es dazu außerdem noch geben wird, ist eine Sendung zum letzten Spieltag dieses Jahres in der Bundesliga der Frauen. Da werden wir eine kleine Hinrundenbilanz machen, auch wenn wir jetzt schon am ersten Spieltag der Rückrunde sind. Das wird erscheinen in der Nacht auf Dienstag. Das heißt, ihr bekommt wieder einiges hier im Rasenfunk, so wie ihr es gewohnt seid. Und so wie ihr es gewohnt seid, ist alles, was ihr hier bekommt, Paywall, Werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und können uns dadurch diese tollen Akustikpaneele leisten, die wir hier überall installiert haben. Nein, das war natürlich nur ein Gag. Ich danke in dieser Folge Didi ganz links außen, Kapsel, Enrico, der Maurer, Meier, Felix und Stefan aus B an der S. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen. Dort erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Jeder Betrag hilft, es summiert sich dann auf. Dauerauftrag ist die beste Lösung, denn dann landen 100% eurer Unterstützung bei uns. rasenfunk.de/supportersclub oder einfach auf rasenfunk.de und dann auf den Unterstützen-Button klicken. Ganz herzlichen Dank für euren Support, dass ihr all das möglich gemacht habt. Und ja auch eben so viele Sendungen dann möglich macht, denn das ist nur dank euch möglich. Vielen, vielen Dank dafür. Dann sperren wir jetzt doch die Tür auf zum nächsten Spiel. Wir wollen sprechen über Gladbach gegen Kiel und machen weiter mit dem 14. Spieltag. Und auch bei Gladbach ging es direkt los. Wir hatten jetzt schon so viele Spiele, bei denen in der ersten Spielminute was passiert ist. Hier ist es auch der Fall und hier ist es sogar ein Treffer nach 37 Sekunden. Trifft Tim Kleindienst zum 1-0. Itakura schlägt einen hohen Ball gegen das hohe Pressing von Holstein Kiel und der kommt auf Kleindienst, der nimmt den Ball an, setzt Honorar ein und bekommt ihn mustergültig wieder zurück und trifft per Kopf zum 1-0. Und später kann Gladbach sogar noch erhöhen. 26. Minute, ein langer Ball von Elvedi wird von Rosenbohm nicht ordentlich verteidigt und so kommt hinter ihm Hack zu einem Lupfer über Weiner hinweg zum 2:0. Und in der 30. Minute scheint es aber nochmal enger zu werden. Gigovic bekommt nach einer schönen Verlagerung von Porat den Ball und zieht aus über 20 Metern ab. Sein Schuss schlägt im linken Winkel ein zum 1:2. Aber noch vor der Halbzeit kann Gladbach wieder die alte Tordifferenz herstellen. Player kommt am ersten Pfosten in eine Ecke von Honorar und erzielt per Kopf das 3:1. Dann plätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin, ehrlicherweise. In der 79. Minute fällt allerdings noch das 4:1. Reitz und Player haben viel zu viel Platz und können eine schöne Kombination im Strafraum spielen, an deren Ende dann Player zum 4:1 trifft. Dann erzielt Tim Kleindienst noch ein Tor, steht dabei allerdings klar im Abseits. Und damit ist aber am Ende dann logisch, dieses Spiel, es endet eben mit einem 4:1 und es ist dann doch sehr, sehr eindeutig gewesen. Greta, wir haben viel über den Abstiegskampf heute schon gesprochen, direkt und indirekt. Was fehlt denn Holstein Kiel in so einem Spiel wie dem gegen Gladbach?
Auf jeden Fall nicht der Wille, sondern eher die Klasse, würde ich sagen. Also es gibt so ein paar Situationen, wo ich finde, oder die meiner Meinung nach ganz anschaulich dafür stehen, dass es oft einfach dumme Fehler sind, dass sie nicht präzise genug sind, dass sie sich gegenseitig behindern, dass sie nicht schnell genug sind, die sich dann halt einfach summieren. Oder um es mit einem Wort zu sagen, Klassenunterschied.
Ja, sehr, sehr schön. Wie findest du denn dann aber den Ansatz von Holstein? Also du hast ja gesagt, es liegt nicht am Willen, aber dieses hohe Pressing zum Beispiel, jetzt haben wir es ja quasi im Spielfilm schon gehört, wie oft es Gladbach mit sehr einfachen Mitteln, nämlich langer Ball, geschafft hat, sich über dieses Pressing hinweg zu spielen. Hat man es dann vielleicht auch Gladbach zu leicht gemacht?
Schon, also in dem Sinne schon, weil Gladbachs Idee ja relativ simpel war oder ich sag mal traditionelle, einfache Mittel, mit denen Kiel halt nicht zurechtgekommen ist. Ich würde dir aber mal andersrum die Frage stellen, was sollen sie denn sonst machen? Also ich habe das Gefühl, dass sie schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten agieren oder im Rahmen des Kaders ihre Taktik wählen.
Jein. Also es tut mir ein bisschen weh, jetzt hier das Plädoyer fürs Hintenreinstellen zu halten. Aber wenn ich mir angucke, wo hat man die größten Probleme individuell im 1 gegen 1, dann würde ich sagen, dass die Dreierreihe Schulz, Ivicic und Geschwill, dass die Probleme mit dem Kleindienst bekommen können, halte ich für relativ wahrscheinlich. Dass Porat einen sehr, sehr guten Tag gegen Honorar haben muss, halte ich für ein bisschen weniger wahrscheinlich. Also sprich, du weißt doch eigentlich, wo die Gefahr von Gladbach herkommt und Gladbach hat zwar eine sehr gute Phase, aber die spielen ja Gegner nicht auseinander, sondern nimm ihn Kleindienst, nimm ihn die Freiheit von Honorar und lass dir noch was einfallen dafür, dass aus dem Mittelfeld immer wieder jemand nachrückt, also Reitz oder Player, Player ist schon da, Reitz rückt nach, dann hast du noch nicht gewonnen. Ich will nicht damit sagen, dass es ein todsicherer Spielplan ist, aber dann nimmst du schon mal Gladbach sehr viele Dinge, die Gladbach braucht, um ein gutes Spiel zu machen. Plus, du kannst dann vielleicht auch gegen Gladbach verwenden, dass sie zu Hause spielen. Dass du sie eben in ein ekliges Spiel reinbekommst, in dem sie wenige Chancen haben und dann vielleicht auch eine gewisse Unruhe entsteht. Also, wie gesagt, ich habe auch meine Probleme damit, hier ein Plädoyer fürs Hintenreinstellen zu halten, weil ich möchte diese Spiele eigentlich nicht sehen. Aber ich finde eigentlich, dass auf dem Papier doch schon relativ klar war, wo die Stärken von Gladbach sind. Und dass du dich darauf dann einstellen musst. Und vielleicht war das sogar auch der Plan von Marcel Rapp, weil du ja mit dem hohen Pressing auch dann Honorar und Kleindienst vom Ball weghalten kannst. Aber dann war er nicht gut ausgeführt. Denn so gut Tim Kleindienst im Festmachen von langen Bällen ist, er hatte auch da wenig Gegnerdruck, fand ich. Und Honorar hatte sehr viel freie Wiese, über die er da sprinten konnte. Ja, müssten wir jetzt Marcel Rapp zuschalten, kann ich leider gerade nicht. Der hat sich auch
Das stimmt. Ja, doch, sehe ich deinen Punkt. Ich finde, man muss aber auch anders. Also, Abwehr sehr brüchig oder sehr löchrig, was halt dann dazu führt, dass, wie du gesagt hast, Kleindienst, Player, Honorar immer wieder Platz haben, ist aber im Laufe des Spiels besser geworden, finde ich.
Ja, okay, das stimmt. Also, aber lag das
reicht
an
halt nicht.
Gladbach oder an Kiel?
Ich würde beim Zweifel des Angeklagten durchaus sagen, dass Kiel mit der Zeit besser ins Spiel gefunden hat. Und dann gleichzeitig ist aber wieder das 3-1 irgendwie so ein sehr gutes Sinnbild dafür, wie ich glaube, Plea ist es. Wie Plea sich gegen Harris da durchsetzen kann. Weil sie es einfach nicht hinkriegen, alle zu verteidigen.
Ja, fair, fair. Das stimmt schon. Und gleichzeitig zeigt das ja auch quasi, wie gut einfach Gladbach war. Also das muss man eben auch sagen, ja. Das, was ich gerade alles erzählt habe, das hätte super gegen Kleindienst und Honorar funktionieren können, aber dann hättest du eben noch einen Player gehabt, der ein gutes Spiel gemacht hat. Rocco Reit, super Spiel gemacht. Hack,
total.
Ihm wird natürlich das 2-0 aufgelegt. Mit dem Fehler von Rosenboom, aber er macht es dann auch sehr, sehr gut. Und
er hat ja davor sogar schon die Chance aufs 2-0.
Stimmt, stimmt, genau. Und insgesamt eben einfach, ja, Gladbach ist gerade ein rundes Team und das hätte man so nicht gedacht. Das ist für mich so ein Beispiel von einer Mannschaft. Wir haben da im Schwerpunkt noch drüber geredet, dass eigentlich relativ viel schon bei Gladbach gar nicht so schlecht ist, aber man sieht es nicht so, weil halt die Spielphilosophie ist nicht so eindeutig. Was will Seoane eigentlich? Was will Wirkus eigentlich? Also es sind alles so Themen, die vernebeln einem so ein bisschen den Blick. Aber Gladbach ist für mich so ein Beispiel. Wir haben das im Negativen, dass Teams besser spielen, als ihre Ergebnisse sind. Und irgendwann spielen sie dann auch so schlecht, wie ihre Ergebnisse sind. Und vielleicht ist das sogar Holstein Kiel inzwischen ein Beispiel für.
Ja.
Und auf der anderen Seite hast du es aber auch manchmal, dass Teams ein bisschen schlechter spielen, als ihre Ergebnisse sind und irgendwann spielen sie dann so gut, wie ihre Ergebnisse sind. Und das ist für mich gerade Gladbach. Aktuell, finde ich, spielen die wirklich sehr, sehr stabil und sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Du hattest gerade ja Hack schon angesprochen und ich finde, der kommt jetzt auch immer besser zurück, beziehungsweise man sieht schon, wie wichtig der für die Mannschaft ist und eher genauso wie Kleindienst, wie Reiz, wie Plea, was hatte ich hier mir noch aufgeschrieben? Honorar. Mhm. Ich möchte aber auch mal sagen, dass das jetzt für Gladbach sehr einfach war und es mich nicht wundern würde, wenn die so in der nächsten Zeit wieder einreißen, weil für mich generell Seoane immer noch ein Fragezeichen ist. Ich möchte mal daran erinnern, dass es 3, 4 maximal 5 Wochen her ist, dass sein Stuhl mächtig angesägt wurde und quasi nur die Frage war, ob jetzt Hoffenheim oder Gladbach zuerst den Trainer entlässt. So richtig stabil oder gesettelt und so scheint mir das alles noch nicht. Kann gut sein, dass wir in 1, 2 Monaten zurückgucken und so sagen, ah ja, da fing hier die Gladbach Siegesserie an und haha, wisst ihr noch, Seoane wurde angezählt. Kann aber auch sein, dass das gerade einfach nur ein kleiner Höhenflug ist. Da bin ich mir noch nicht sicher.
Also ja, das kann man alles so sehen. Gleichzeitig hat ja gerade Alex das Vergnügen gehabt, eine Gladbacher Niederlage zu sehen, nämlich beim Spiel Freiburg gegen Gladbach. Und da finde ich, kann man nämlich, das war so ein typisches Gladbacher Spiel. Oder Alex, du kannst nämlich da auch positive Dinge bei der Borussia sehen, aber da hat halt das Ergebnis nicht gestimmt. Und jetzt sehen wir sehr viele positive Dinge und das Ergebnis hat völlig zu Recht gegen einen schwachen Gegner absolut gestimmt. Also 4-1 hätte sogar noch höher werden können. Also jetzt mit dem Blick auf die Niederlage, die da Gladbach in Freiburg erlitten hat, wie siehst du denn die Borussia?
Totale Wundertüte, meiner Meinung nach. Ich finde es total schwer zu beurteilen, wo die Reise hingeht jetzt in dieser Saison. Natürlich ist das andere Ergebnis der Qualität von Freiburg zuzuspielen und das würde ja jetzt gerade passen, weil wir gerade über Kiel gesprochen haben. Aber ich bin auch sehr gespannt, wohin die Reise geht für Gladbach. Ich bin sehr beeindruckt, wie Tim Kleindienst das macht und wie der funktioniert bei Gladbach.
Auch als Kapitän.
Auch als Kapitän, richtig. Und er hatte schon mal so ein schnelles Tor diese Saison, oder? Das ist sein zweites sehr schnelles Tor.
Ja.
Und ja, sehr beeindruckend. Ein Stöger hat jetzt nicht gespielt von Anfang an. Und ja, ich bin gespannt. Können wir über das Tor von Gigovic reden? Tut mir leid.
Gerne.
Ich springe von Gladbach wieder direkt zu Kiel, aber das Tor von Gigovic war wirklich, habt ihr gesehen, wie der einmal aufgedotzt ist und dann so Halbvolley dann da oben reinzuschlagen?
Ja, und ich finde, liegt auch daran, weil Reiz und Honorar halt nicht richtig rangehen.
Ja, also, sie rechnen halt nicht mit diesem gewesen. Schuss. Ne?
Nö, und es war ja ein schöner Schuss, ich will das überhaupt nicht kleinreden.
Das wollen wir nicht kleinreden. Aber Greta, was gibt's denn noch zu sagen zu Kiel und zu Gladbach?
Genau, zu Kiel finde ich, die Szene beim 2:0 war sehr bezeichnend für das, was ich eben meinte mit Klassenunterschied oder viel zu einfache Fehler. Also heben das Abseits auf, Ivicic und Rosenboom verhindern sich gegenseitig beim Verteidigen. Also das ist fast schon irgendwie Slapstick. Und ich fand, das war so sehr symbolhaft dafür im Sinne von, der Wille ist da und rein theoretisch verstehen sie ja, was sie machen müssen. Sie können halt aber in dem Sinne nicht. Mhm. Und bei Gladbach möchte ich jetzt, das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen, weil wir so viel über Reizplayer und die anderen geredet haben, möchte ich Sander hervorheben, der es im Mittelfeld richtig gut macht, der in dem Sinne ja Glück hat, dass Weigl gelb gesperrt ist und ich glaube zum ersten Mal seit Oktober müsste es sein, auch wieder in der Startelf ist. Ich bin mal sehr gespannt, wie Seoane jetzt, wenn Weigl dann zurückkommt, ob dann Weigl automatisch wieder gesetzt ist oder Sander jetzt quasi für sein gutes Spiel belohnt wird, aber das möchte ich hier nochmal erwähnen.
Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, Weigl ist gesetzt, aber bei Gladbach ist
vermutlich
bei Wundertüte. Aber für Gladbach geht es jetzt interessant weiter. Man wird nämlich in Hoffenheim spielen. Gladbach hat jetzt 21 Punkte. Das heißt, der Tabellenplatz ist mit Rang 11 immer noch nicht so fantastisch, aber 2 Punkte Rückstand sind es auf Rang 6 und da wird eben dann so ein Spiel gegen Hoffenheim definitiv wichtig. Und für Kiel wisst ihr ja schon, gegen wen es geht, nämlich gegen den FC Augsburg zu Hause. Kiel hat 5 Punkte Rückstand auf Heidenheim und man steht auch erst bei 5 Punkten. Also die Qualitätsfrage muss man da definitiv auch stellen. Was uns Anlass gibt, auf den zweiten Aufsteiger zu blicken, nämlich St. Pauli. Der trat an im, haben sie nicht sogar zwischendurch gesagt, es sei ein Derby bei Sky? Ich bin mir nicht sicher. Es lief so einiges schief in der Berichterstattung über dieses Spiel. Zwischen St. Pauli und nämlich Werder Bremen. Und kleiner Hinweis, ja, die haben sich bei ihren Choreos und bei ihrer Pyroaktion abgesprochen. Dafür gibt es auch gute Gründe, aber den Rest müsst ihr euch selber jetzt über eine Suchmaschine eures Vertrauens zusammensuchen, liebe Sky-Mitarbeitenden da draußen. Sprechen wir über das Sportliche. 24. Minute, Stay nimmt einen hohen Ball toll so mit, dass er an Smith vorbei nach innen ziehen kann. Er passt auf Derek Köhn und der trifft mit einem gezielten Schuss zum 1:0. Danach ist Marvin Ducksch richtig erleichtert im Interview und sagt, endlich hat er mal geschossen. Ich weiß nicht, wie oft ich ihm im Training schon gesagt habe, nimm ruhig mal den ersten Schuss. Hier hat er es gemacht, 1:0 für Werder Bremen. Dann pariert Vasil gegen Grüll. Afolayan schießt über das Tor. Ducksch verzieht bei einer Chance. Und dann wird eben das Spiel wegen Pyrotechnik aus beiden Kurven unterbrochen. Nach Wiederanpfiff schießt Sinani über das Tor und in der 54. Minute fällt die Vorentscheidung. Im Gegenzug eigentlich zu dieser Sinani-Chance kommt Ducksch frei an den Ball und trifft mit einem schönen Schuss ins kurze Eck zum 2:0. Vorher hatte Zetteras super einen langen Ball auf Weiser gespielt und der eine tolle Verlagerung auf Ducksch und tatsächlich war der dann einfach komplett durch. Also es war ein Konter in einer aber gar nicht so typischen Situation für einen Konter. So fällt dieser Gegentreffer für St. Pauli und die größte Chance danach für St. Pauli hat dann tatsächlich Niklas Stark. Der köpft nämlich den Ball an die eigene Latte. Aber am Ende, Alex, bleibt es eben bei diesem 2:0 Auswärtssieg für Werder. Der bedeutet, St. Pauli bleibt bei 11 Punkten stehen und Werder ist eben jetzt auch bei 22 Punkten, so wie Mainz und Dortmund und damit ganz oben mit dabei. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Also das war jetzt das Spiel, wofür ich für die Vorbereitung zu dieser Episode heute Morgen um 6.30 Uhr aufgestanden bin, um mir das Real Life zu gönnen.
Danke.
Das war nach der ersten Halbzeit. Also ich gebe es ganz offen und ehrlich zu, ich habe dann irgendwann auf doppelte Geschwindigkeit gedrückt und habe es überflogen und habe mir angeschaut, was passiert. Das war in der ersten Halbzeit, gab es schon auch relativ zähe Momente. Ich fand es eigentlich okay von der Herangehensweise von beiden Teams. Die haben sich beide nicht komplett hinten reingestellt. Die sind beide relativ gut angepresst. Ich fand's sehr ähnlich und ich fand es auch, war ein bisschen ein 50-50-Spiel. Und ich würde sagen, dass Bremen das durch die Außen, durch die Duelle, die beide Seiten an Bremen ging, also Weiser gegen Treu und Köhn gegen Saliakas. Ich würde sagen, da war der Schlüssel für den Bremer Sieg. Köhn hat ja das 1:0 gemacht, wie du gerade schon erwähnt hast, und Weiser war auch an den beiden Toren beteiligt. Und ich würde sagen, die Außenpositionen haben für Bremen das Spiel am Ende gewonnen. Ich fand Pauli jetzt, also wir hatten gerade schon über Kiel und über Bochum und so gesprochen und auch über Union Berlin von mir aus noch mit Abstrichen und so. Ich fand bei Pauli, das sah okay aus. Die haben oft den Ball hinten rum gespielt. St. Pauli, sonst kriege ich wieder Ärger, ne? Das ist wahrscheinlich allen aufgefallen. Ich fand, das war okay. Die haben hinten rausgespielt, die haben Bremen anlaufen lassen, haben versucht, eine spielerische Lösung zu finden und haben dann versucht, den Ball in die Spitze zu treiben. Aber vorne mit Afolayan, Sinani und Eggestein, da gab es dann immer so punktuelle, gute Situationen, aber so richtig Punch hat gefehlt, so würde ich es mal nennen.
Und das ist total langweilig, da darauf hinzuweisen bei einem Aufsteiger, dass es auch eine Qualitätsfrage ist. Aber ich finde, das war tatsächlich einfach der Schlüssel dazu, dieses Spiel zu verstehen. Und auf Schlüssel stehe ich, die vergesse ich wirklich niemals. Ihr wisst, wovon ich spreche. Also zwei Dinge, in denen Werder Bremen eben einfach klar besser war als St. Pauli. Das eine war die Qualität und Effizienz im Verwerten von Torchancen. Denn Werder hatte sogar insgesamt die größeren Chancen, obwohl man viel weniger Schüsse hatte. 8 Schüsse hatte Werder, 15 hatte St. Pauli. Und das Zweite ist, und ich finde, das hast du vor allem dann beim 2:0 gesehen, die Handlungsschnelligkeit. Also die Art und Weise, wie Werder mit 4 Kontakten, also Abschlag etc., Weiser nimmt ihn an und dann mit dem zweiten Kontakt spielt er schon rüber zu Duxch. Also sind wir dann beim dritten insgesamt. Und Duxch, bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob er den Ball noch annimmt. Also entweder 4 oder 5 Kontakte. Und dann ist das Tor kassiert. Diese Geschwindigkeit in der Ballverarbeitung, die hast du bei St. Pauli nie gesehen, über das ganze Spiel hinweg. Und das, finde ich, war tatsächlich ein großes Problem für St. Pauli, dass sie einfach für alles Minimum 2 Kontakte gebraucht haben, dass sie auch eine gewisse Unsicherheit in bestimmten Spielsituationen hatten. Spiele ich jetzt den Risikopass durch die Lücke oder mache ich es anders? Ich finde, dass sie da auch manchmal was haben liegen lassen. Denn gerade auf der Seite von Jung und Köhn gab es manchmal schon die Möglichkeit, reinzuspielen in diese Schnittstelle. Und dann ist halt die Bundesliga so, dass manchmal an manchen Tagen das halt einfach knallhart bestraft wird. Und dann verlierst du 0:2 und am Ende steht man bei der sehr langweiligen Erkenntnis, St. Pauli ist einfach ein bisschen schlechter als Werder und deswegen gewinnt das Werder. Na Gott sei Dank haben die Leute dafür 1,5 Stunden Podcast vorher gehört, um diese qualitativ hochwertige Analyse zu bekommen. Aber irgendwie, ich finde, so muss man es, so kann man es erklären.
Ja, also bei der Qualität vor allem Weiser, Stay, Duxch in dem Fall, das waren einfach bessere Spieler, als die Pauli jetzt an dem Tag auch mit Tagesform und so hatte. Ich fand es ja recht spannend. Eigentlich hat man sich als St. Pauli-Fan bestimmt auch was ausgerechnet nach so 2 sehr frühen gelben Karten für Stark und Friedl. Ja, stimmt. Das hätte ich 90 Minuten lang, hätte ich die ins 1-gegen-1 Duelle schicken lassen und hätte da versucht, mehr herauszuprovozieren. Gleichzeitig kann man es auch direkt als Lob an die beiden sehen, dass sie das über die Bühne gebracht haben, ohne dass da noch mehr passiert ist. Ich glaube, das war 11. Minute, dann hatten beide schon gelb oder so.
Ja, genau, 8. Minute und 11. Minute waren die 2 gelben Karten.
Genau, also als St. Pauli-Fan hätte ich mir da, glaube ich, mehr ausgerechnet, weil das ist ja echt eine unangenehme Ausgangssituation.
Es gab auch eine Chance, ich glaube, es war Sinani, der geschossen hat. Da war es nämlich auch genau der Stark, der so ein bisschen zurückgegangen ist, wo du richtig gemerkt hast, okay, der will sich jetzt auf gar keinen Fall die 2. Gelbe holen und er riskiert lieber den Schuss. Und konnte er ja auch, weil das wenige, was aufs Tor gekommen ist, hat Zetterer sehr stark pariert. Und das meiste war dann eben dann doch ungefährlich, so wie es halt leider bei St. Pauli aktuell ist. Findest du, dass aus sportlicher Sicht die Unterbrechung eine Rolle spielen sollte bei der Bewertung des Spiels?
Ich glaube eher nicht, oder? Hast du einen Bruch wahrgenommen?
Also ich frage dich aus 2 Gründen. Zum einen, weil jede Frage, du hast es ja dann nicht bei Sky gesehen, das Spiel, wenn du es heute Morgen geguckt hast. Genau, also bei Sky war es so, dass jede Frage in der Nachberichterstattung erstmal war, was macht so eine Unterbrechung mit einem und so weiter und so fort. Die wollten unbedingt hören, ausgerechnet von St. Pauli und Werder, die sich für die Legalisierung von Pyro einsetzen, wollten sie ausgerechnet von denen hören, wie schlimm die das jetzt alle finden, dass da Pyrotechnik gezündet wurde. Und ich will es nicht verharmlosen, aber ich will es auf der anderen Seite auch nicht überskandalisieren und deswegen thematisiere ich jetzt das, was da passiert ist. Und Alexander Blessin war tatsächlich der Einzige, alle anderen, Bornemann, Peter Niemeyer, die waren alle sehr abgeklärt und haben gesagt, nee, das gehört mit dazu und wir finden das auch eigentlich gar nicht so schlimm, es war sehr viel und deswegen musste unterbrochen werden und das war auch nicht gut, aber und so weiter und so fort. Und Alexander Blessin war der Einzige, der so gesagt hat, naja, wir hatten vorher eine gute Phase, Und dann hat das ein bisschen den Rhythmus rausgenommen und wir mussten uns ja auch warm halten und so weiter und so fort. Und das stimmt alles. Und ich habe mir aber halt die Frage gestellt, ob das wirklich so eine Rolle gespielt haben kann, wenn ich zum Beispiel sehe, dass ja direkt nach der Unterbrechung Sinani eine gute Chance hat und knapp über das Tor schießt. Das war sogar, glaube ich, die beste bis zu diesem Zeitpunkt hin. Also ich fand es eben ein bisschen überbetont, deswegen habe ich dir jetzt diese Frage gestellt.
Ja, ich kannte diese Diskussion auch der Interviews danach nicht, aber genau, da würde ich dir tatsächlich zustimmen. Es geht ja ein bisschen in eine, kann man auch eine Timeout-Diskussion führen, wenn ab und zu mal im Sommer bei einer Trickpause, wenn sich danach was verändert, weil der Trainer was nachjustieren kann. Habe ich jetzt in dem Spiel tatsächlich nicht so wahrgenommen und auch nicht so, dass man es jetzt so krass thematisieren hätte müssen.
Das war nämlich auch
meinten
mein
die
Eindruck.
Spieler ja auch selbst, also Jackson Irvine wollten sie es ja auch in den Mund legen und der meinte ja auch nur so, ja, müssen wir halt mit umgehen, alles gut.
Ja,
so ist es. Und wie gesagt, es soll jetzt hier nicht die allgemeine Diskussion sein, ihr dürft alle eine Meinung zur Pyrotechnik haben, ihr müsst mir jetzt nicht DMs schicken, in denen ihr beschreibt, was auch Gefährliches passieren kann, das weiß ich. Nach dem, was man weiß, ist es aber auch so gewesen, dass bei diesem vielen Pyro-Einsatz nichts passiert ist, außer Rauch, der natürlich stört. Das verstehe ich aber auch, dass das nicht so angenehm ist. Also, für St. Pauli geht es jetzt dann ins letzte Spiel, das ist beim VfB Stuttgart. 11 Punkte hat man aktuell, 1 Punkt Vorsprung auf Heidenheim auf Rang 16. Für Werder Bremen wiederum geht jetzt dann ins Heimspiel gegen den ersten FC Union. Werder 22 Punkte, damit 2 Punkte hinter Europa, 5 Punkte hinter der Champions League. Werder ist wieder wer. Hab neulich wieder im Podcast gehört, da hieß es auch, allein wegen der Historie von Werder müsse man jetzt mal wieder bei Europa anklopfen. Ich möchte da auf den Werder-Schwerpunkt nochmal verweisen. Guckt euch die Finanzkennzahlen von Werder an. Werder ist ein Team, was finanziell irgendwo zwischen erster und zweiter Liga steht. So knapp erste Liga schafft man noch. Und natürlich kann man das überperformen, aber know your basics, würde ich sagen. Ich kenne auch die Vergangenheit von Werder, aber dann ist man nur enttäuschter, wenn es nicht klappt. Nicht geklappt hat es für den VfL Wolfsburg, nämlich mit einem Sieg beim SC Freiburg. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel. Ich bin mal gespannt, wie viele Stunden wir brauchen, um das jetzt zu besprechen. Denn Greta hatte sich natürlich vorbereitet, aber Alex hat es logischerweise, du musst es ja für den Podcast fast schon sehen, auch verfolgt. Also Freiburg spielt gegen den VfL Wolfsburg am Freitagabend und es war ein munteres Spiel. Das war auch schon sehr früh zu sehen, zum Beispiel als Amura nach einem Fehlpass frei auf Atubolu zuläuft, allerdings nicht an ihm vorbeikommt. Gar nicht so lang danach pariert Grabarer einen Schuss von Doan stark, dann Atubolu einen Kopfball von Kuliarakis und in der 42. Minute fällt auch der erste von insgesamt 5 Treffern. Grifo bringt eine Ecke nach innen, die Doan mit einer Flanke vorher rausgeholt hat. Die Ecke kommt an den 5-Meter-Raum, wo Höhler den Ball mit der Hacke erwischt, aber nicht aufs Tor bekommt und so kommt Kübler zu einem Schuss, mit dem er das 1:0 erzielen kann. Die Ablage war nicht so gewollt, aber dann war es ein einfaches Tor für Lukas Kübler und das macht er dann auch. Dardai schießt nach Wiederanpfiff in der zweiten Hälfte knapp am Tor vorbei. Kuliarakis trifft mit seinem Kopfball nach Ecke nur die Latte. Und dann kommt die zweite Hälfte, Entschuldigung, klärt Kuliarakis super per Grätsche gegen Höhler. Die nachfolgende Ecke dann führt allerdings zum 2:0. 51. Minute, Grifo bringt diese Ecke nach innen und findet Gregoritsch, der per Kopf einen Aufsetzer fabriziert, den wieder Kübler über die Linie bringt, ebenfalls mit dem Kopf. Und allein die ungläubige Freude im Gesicht von Lukas Kübler, dass er 2 Tore erzielen durfte, das war es schon fast wert, dieses Spiel gesehen zu haben. Aber auch das, was danach kommt, war es wert. Grifo schlenzt knapp am Tor vorbei und in der 61. Minute scheint das Spiel entschieden. Doan bekommt Platz für eine Flanke von Mähle und findet Gregoritsch, der per Kopf ins lange Eck zum 3:0 trifft. Aber jetzt passiert etwas, mit dem war vielleicht gar nicht mehr so zu rechnen. Der VfL holt auf, 75. Minute. Wind bekommt den Ball nach einer Verlagerung auf Baku. Er schießt aus der Drehung und trifft sehr genau ins Eck. Atubolu sieht da nicht ganz perfekt aus bei diesem 1:3. Dann trifft Höhler nur den Pfosten und scheitert in derselben Szene noch 2-mal an Grabara. In der 83. Minute fällt dann das 2:3. Arnold bringt einen Freistoß aus weiter Entfernung nach innen, wo erst Wavro an den Ball kommt und dann Gerhard den Ball per Kopf nochmal querlegt. Swanberg trifft dann per sehenswertem Fallrückzieher zum 2:3. Kuliarakis grätscht Röhl, klasse ab danach. Eggestein wirft ein 5-2 Konter weg. Das war nicht so doll. Dingschi wird zur Ecke geblockt und in der 95. Minute scheint auch das 4:2 gefallen zu sein, als sich Höhler im Laufduell mit Kuliarakis durchgesetzt hat. Aber weil er im Rutschen den Ball an die Hand bekommen hat, so war es bei Höhler, zählt der Treffer zu Recht nicht. Das heißt, es bleibt beim 3:2, aber Greta, das war dann auch der Endstand in diesem Spiel. Was ist denn dazu zu sagen zu beiden Teams?
Zu Freiburg, da reden wir gleich mit Alex bestimmt nochmal in Ruhe drüber, aber mein Fazit wäre, findet zu alter Standardstärke zurück. Endlich mal wieder Aufwind, hier gibt's schon Daumen hoch, nach ein paar sieglosen Spielen. Und Wolfsburg, ja, was macht man daraus? Zu spät aufgewacht, würde ich mal behaupten. Und Hasenhüttl hat's ja selber gesagt, haben ihr System komplett auf die Konter ausgerichtet, was mal gut, was mal weniger gut funktioniert hat.
Ja, wobei man da...
Gut, Besprechung vorbei.
Nee, aber genau da kann man ja, finde ich, nee, super ansetzen für die Besprechung, weil da kann man total gut drüber streiten. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, welche Chance der Amura vergibt gegen Atubolo, ja, kann es ja sogar die richtige Ausrichtung gewesen sein. Alex, du wirst es ja aus nächster Nähe genau verfolgt haben. Wie hat dir denn der Ansatz von Wolfsburg gefallen, wohl wissend, dass es dann hinten raus natürlich nochmal enger wurde, als sie es dann geändert haben?
Also mit der Form und der letzten Spiele beider Mannschaften war ich eigentlich davon ausgegangen, dass Wolfsburg nicht so einen passiven Ansatz wählt, wie sie ihn dann am Ende tatsächlich gewählt haben. Also ob man Jonas Wind von Anfang an bringen möchte oder nicht und Fluch der guten Tat als Joker, das kann man mal, ist nochmal eine andere Diskussion. Aber es war ja ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten, auch wenn man die Ballbesitzstatistik anschaut, weil erste Halbzeit hat gefühlt Freiburg den Ball und zweite Halbzeit hat gefühlt Wolfsburg den Ball. Das ist in der zweiten Halbzeit natürlich dem Ergebnis geschuldet, dass Freiburg führt und macht mal und dann kontern wir, so nach dem Motto. Aber ja, Wolfsburg hat den Ansatz gewählt mit den Schnellen und Freiburg hat den Ansatz gewählt mit Höhler und Gregoritsch vorne drin. Deswegen hat sich dieses Spiel in der ersten Halbzeit so gestaltet, wie es sich gestaltet hat. Aber ich fand es schon sehr passiv und schwach von Wolfsburg.
Ja, und was du aber gerade gesagt hast, finde ich, kann man aber auch viel auf Wind zurückführen, der ja dann zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Und ich finde, direkt dem Spiel so seinen Stempel aufgedrückt hat. Durch ihn ist es halt auch temporeicher geworden.
Ja, und du hattest halt vor allem jemanden, der auch mal im Zehnerraum eine kreative Idee hat. Also ich werde jetzt nicht wieder ansetzen zum Rant über die Spielkultur von Wolfsburg, aber das ist halt einfach extrem wenig, mit dem man offensichtlich zufrieden ist. Und ich meine, zu Jonas Wind habe ich auch schon genug gesagt jetzt in den letzten Wochen. Das ist halt einer derjenigen, der manchmal eine Idee hat und der es schafft, dann aus wenig auch eine Chance zu kreieren. Auf der anderen Seite, also ja, ich fand das auch sehr passiv und ja, ich finde auch, dass Wolfsburg da unter seinen Möglichkeiten spielt. Das eigentlich Absurde ist aber ja, dass trotz dieses Ansatzes man es ja auch nicht geschafft hat, Höhler und Gregoritsch zu verteidigen und Grifo und Dorn, weil das war ja, also Alex, korrigier mich, aber das war ja quasi Vintage SC Freiburg, wie man gespielt hat.
Ja, und man, sowohl der Freiburg-Fan als auch der Wolfsburg-Fan haben nicht verstanden, dass das Spiel dann 3:0 stand in der 60. Minute. Es war ja absolut kein 3:0-Spiel. Genau, die Standards, also man kann schon kritisieren, dass die Standards nicht gut verteidigt wurden von Wolfsburg. Die haben da ja versucht, ein bisschen auf Abseits zu spielen. Das hat nicht so gut geklappt dann in der einen oder anderen Situation. Und dass sie da so runtertropfen und Kübler einen Doppelpack macht, wie gegen Stuttgart am ersten Spieltag, das ist einerseits Zufall, andererseits aber auch gut und Wille und nachgesetzt von Lukas Kübler, würde ich sagen. Also ich verstehe schon, in welche Richtung du willst, dass du sagst, vielleicht war es der richtige Ansatz, weil wenn Amura das Tor macht und Freiburg nicht so zwei Standards reinstolpert, dann könnte das Spiel auch anders eine andere Richtung nehmen.
Ja, und weil ich eben auch sagen würde, also es ist sehr viel Konjunktiv, dessen bin ich mir bewusst, aber die Art und Weise, wie Freiburg gespielt hat, es war überraschend, weil wir haben es jetzt schon länger so nicht mehr gesehen mit Gregoritsch und Höhler und eben der lange Ball, der abgelegt wird und so weiter und so fort und dann drückt halt Osterhage nach und die Außen schieben hoch, vor allem Günther natürlich, ist so ein bisschen asymmetrisch, aber also spätestens nach 20 Minuten war klar, was Freiburg macht und dann hätte man sich doch drauf einstellen können, dann hätte man doch sagen können, gut, wenn wir eh auf Konter setzen, dann halten wir jetzt die Räume eng. Wir versuchen, dass zwar zwischen der letzten und der vorletzten Kette nicht zu viel Raum ist, dass wir eben gut positioniert sind auf zweite Bälle. Vielleicht stellen wir sogar jemanden ab. Arnold kann ja sowas eigentlich ganz gut, dass er quasi immer guckt, wo kommt der lange Ball runter und sich auf den zweiten Ball schon positioniert. Das hätte ich halt erwartet. Vielleicht ist es zu viel erwartet, gerade vom VfL Wolfsburg, aber ich finde, da wäre schon was drin gewesen und dann Standards zu verteidigen wäre dann die Kirsche auf dem Sahnehäubchen gewesen. Aber leitet zumal, ja,
Entschuldigung. Nee, ist jetzt auch ein bisschen Überleitung, zumal finde ich, was dazu ganz gut passt, ist, dass das 3:1 dann finde ich viel mehr Freiburgs Fehler ist, als Wolfsburgs Können. Es war ja ein absolutes Gurkentor. Und also ja, klar, es liegt auch am Rasen, aber Rosenfelder hat halt Wind nicht mehr im Griff, Acıbulut reagiert schlecht. Ja, also ich will überhaupt nicht kleinreden, dass Wolfsburg nochmal gut rangekommen ist und so. Hasenhüttl meinte ja auch, sie hätten das noch gewinnen können. Stimme ich nicht ganz zu, will ich gleich noch was zu sagen. Aber ja, also ich finde, das passt dann so ein bisschen dazu, dass es, das finde ich, das 3:1 mehr Freiburg als Wolfsburg war, wenn das jetzt Sinn ergibt. Ihr wisst, was ich meine.
Ja, es macht halt wahnsinnig, wie der langsam über die Linie kullert. Und man denkt, ja, also Acıbulut kam bei mir auch nicht so gut bei weg in der Situation. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob er da rankommt. Müsste man Sascha Felter oder so fragen. Also kann sein mit noch einem Zwischenschritt oder so. Aber ja, das Tor hat natürlich wütend gemacht.
Ja, und das 2:3 ja, war ja nicht so viel besser. Also es sah halt wunderschön aus, weil wir vorne jetzt über Freirückzieher-Tore, aber der Freistoß war so lange in der Luft, dass du währenddessen irgendwie ein Skit schreiben kannst. Und dann wird er zweimal quergelegt. Also, und dann steht Swanberg so frei, dass er überhaupt einen Fallrückzieher machen kann. Also gab es schon auch Potenzial zum Aufregen auch über diesen Treffer.
Da das Tor nichts am Endergebnis verändert hat, bin ich soweit und kann das einfach als sehr, sehr schönes Tor und überragend von Swanberg attestieren.
Das ist sehr erwachsen von dir. Aber wo würdest du denn sagen, steht jetzt dann der SC Freiburg? Ist das jetzt kritisch zu sehen, dass man wieder so zurückfällt in alte Muster oder kommt damit auch der alte Erfolg wieder?
Nach Pokal aus Bielefeld und Unentschieden gegen Hoffenheim muss man das so nehmen, wie es gerade ist und freut sich, dass das für 3 Punkte gereicht hat. Also das gewinnst du wahrscheinlich nicht jedes Spiel so in der Höhe oder in der Form. Aber das nimmt man jetzt mit. Ich glaube, was noch nicht funktioniert hat, Röhl und Dingchi kommen gerade nach Verletzungen zurück und die sind die beiden, die da vorne auch ein bisschen mehr Tempo reinbringen würden. Also ich hätte damit gerechnet, dass einer von beiden für entweder Höhler oder Gregoritsch auch startet vor dem Wolfsburg-Spiel. Das war nicht so. Und was noch nicht so gut geklappt hat, also ich habe ja schon erwähnt, zweite Halbzeit war es dann andersrum. Da hatte Wolfsburg mehr den Ball und Freiburg hat sich ein bisschen aufs Kontern zurückbesinnt. Und das hätte mit Dingchi und Röhl tatsächlich noch ein bisschen besser klappen können, als es am Ende geklappt hat. Aber wir nehmen die 3 Punkte und die Entwicklung, die Leichtigkeit, die kommt dann damit. Also die Tabelle ist ja ganz nett anzuschauen gerade.
Ich wollte gerade sagen, an sich war es ja, glaube ich, also jetzt zur Frage auf dem Papier, hat es ja offensichtlich geklappt. So, davor hattet ihr gegen Hoffenheim unentschieden gespielt, Pokal aus. Gut, Gladbach gewonnen, aber gegen Dortmund verloren. Ist doch jetzt vielleicht ein neuer Aufwind.
Ja, also zumindest die Ergebniskrise kurz beendet und jetzt spielt man in Leverkusen, da graut es mir noch ein bisschen vor.
Aber dafür habt ihr Wolfsburgs Aufwärtstrend beendet. Die hatten, glaube ich, 8 Wochen oder so nicht verloren.
Ja, deswegen vor dem Spiel war ich schon sehr, oh je, das könnte böse enden und ganz so war es dann nicht. Aber ich glaube, Wolfsburg war ein Tick zu passiv. Freiburg war schon auch knackbar an diesem Tag.
Mhm. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Und gleichzeitig steht sich Wolfsburg permanent selbst im Weg, aber das können sie sowieso am allerbesten. Jedes Ergebnis jetzt dann im Heimspiel gegen Dortmund von Seiten des VfL würde einen nicht überraschen. Also das kann jetzt sehr deutlich für Dortmund werden. Es kann sein, dass die über Dortmund drüber laufen. Also wir schauen es uns einfach halbwegs entspannt an. Es ist tatsächlich das Duell von Punktenachbarn in der Tabelle. Wolfsburg hat 21 Punkte, Dortmund hat 22 Punkte. Damit sind die beiden jeweils nur wenige Punkte von den 24 Punkte Freiburgern entfernt. Also sprich, da können auch einzelne Spiele dann schon drüber entscheiden, ob du auf Rang 5 oder auf Rang 10 liegst. Denn auf diesem Rang 5, da liegt eben gerade der SC zur Champions League, wenn es jetzt 3 Punkte. Wenn man Champions League spielen will, dann muss es der Anspruch sein, in Leverkusen zu gewinnen. Wir werden den SC Freiburg genau daran messen und an nicht weniger.
Alles klar.
Ja, die haben ja jetzt Aufwind, weil Flo Wirtz verlängert hat. Gucken wir mal.
Das ist allerdings wahr. Da hätte ich sehr gerne die Instant Reaction vom Tegernsee bekommen. Da war sich doch jemand schon ganz schön sicher, dass man Florian Wirtz einfach so einsammeln kann wie eine reife Frucht. Ist ja interessant, dass das nicht mehr geht. Nicht mehr gehen ist auch die Überleitung zum 1. FC Heidenheim, denn beim 1. FC Heidenheim geht leider sehr wenig aktuell und das war auch im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart so. Wir müssen aber gleich die Frage diskutieren, ob der Spielstand am Ende auch tatsächlich den Spielverlauf adäquat abbildet. Denn am Ende steht, nachdem Heidenheim auch bei Başak Şehir verloren hat unter der Woche mit 1:3, steht eben genau das identische Ergebnis. Wieder ein 1:3. Und das, obwohl es Heidenheim von Beginn an schafft, Stuttgart in Probleme zu bringen mit ihrem hohen Pressing. Aber Stuttgart trifft dann mit seiner ersten Chance. In der 20. Minute macht Woltemade einen tiefen Pass super fest und spielt ihn perfekt auf Mittelstädt, der durchläuft und mit einem platzierten Schuss mit der ersten Chance das 1:0 erzielt. Danach ist der VfB besser im Spiel. Das 1:1 wiederum fällt dann fast so aus dem Nichts wie das 1:0, nur diesmal auf der anderen Seite. 41. Minute, Millot verliert den Ball im Zentrum an Schöppner. Der spitzelt ihn zu Wanner, Wanner dribbelt an und trifft dann mit einem wunderschönen Schuss zum 1:1. Nübel sieht da allerdings auch nicht ganz perfekt aus. Da muss ich jetzt nicht mal den Sascha für fragen, um das zu erkennen. Danach pariert Müller gut gegen Millot und noch bevor es in die Kabine geht, und vielleicht spielt das schon eine entscheidende Rolle, geht der VfB wieder in Führung. In der 2. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte spielt sich mit viel Risiko und etwas Glück der VfB durch das hohe Pressing der Heidenheimer hindurch und Woltemade ist es dann wieder, der den tiefen Ball super verarbeitet, auf Wagnermann passt, der vom rechten Flügel nach innen flanken und Millot finden kann, der per Kopfball das 2:1 erzielt und erst das ist dann das Ergebnis, mit dem es in die Kabinen geht. In der 2. Hälfte legt Woltemade Millot fast das 3:1 auf. Auf der anderen Seite hat Pieringer eine gute Chance. Busch schießt eine Flanke an den Außenpfosten. Nübel pariert mit der Schulter im 1:1 mit Honsack und dann fällt die Entscheidung. Woltemade leitet einen Einwurf von Wagnermann auf Rieder weiter. Gimbert trifft den am rechten Fuß. Es gibt Strafstoß. Woltemade tritt selbst an und schießt ihn in die Mitte. Und so steht es dann eben 3:1. Und Alex, wir haben eben dann den Auswärtssieg für den VfB, der in der Tabelle ganz wunderbar für Stuttgart aussieht und eben umgedreht Heidenheim in der Krisenstimmung belässt, die man schon vorher haben hätte können angesichts der Ergebnisse. Ja, wie würdest du denn die Frage beantworten, ob dieses Ergebnis auch zum Spielverlauf passt und zur Leistung beider Teams?
Eher nicht. Ich war also am Ende dann doch mit dem Elfmeter und mit der Expected Goals und so, wenn man sich die anschaut. Ich war aber tatsächlich von Heidenheims Leistung, vor allem wie sie in das Spiel reingekommen sind, sehr angetan und war auch überrascht, wie viele Probleme damit Stuttgart am Anfang hatte. Also die hatten ja beide kein Erfolgserlebnis auf internationaler Bühne unter der Woche. Und unterschiedlicher hätte man es ja gar nicht angehen können, weil Heidenheim hat, glaube ich, 8-mal gewechselt und Stuttgart 1-mal in der 11 im Vergleich zum internationalen Spiel gegen Istanbul.
Hast du gerade gesagt, sie hatten beide kein Erfolgserlebnis? Stuttgart hat doch 5-1 gewonnen. Oder habe ich es falsch verstanden?
Oh, du hast recht.
Ja, also bei Stuttgart hat sich nämlich gerade...
Es hätte unterschiedlicher nicht sein können. So rum
war so das. Das war mein Punkt. Ich war gerade kurz verwirrt.
Das kannst du so drin lassen. Auf jeden Fall hat Heidenheim, wo auch Frank Schmidt gesagt hat, dass sie hergespielt wurden von Istanbul, 8-mal gewechselt und Stuttgart hat 1-mal gewechselt nach dem 5:1 gegen die Young Boys, was total Sinn macht, weil das ja ein gutes Spiel war. So, und mein Punkt war eigentlich, dass ich von beiden Seiten erstmal überrascht war, dass es ein energetisch richtig gutes Spiel war. Also da war Tempo drin, da gab es andere Spiele an diesem Spieltag, die haben mich mehr gelangweilt als Heidenheim-Stuttgart in der ersten Halbzeit. Und klar, bei Heidenheim kann man sagen, die haben 8-mal gewechselt, da stand ein viertes Spieler auf dem Platz bei Stuttgart. Von mir aus wurden sie von ihrem Selbstvertrauen getragen, kann ja sein. Auf jeden Fall, zu deiner Frage zurückzukommen, ob das verdient war. Ich war sehr angetan von Heidenheim tatsächlich. Gut angelaufen, gut versucht hinten rauszuspielen, immer Stress und immer in die Zweikämpfe gegangen. Ich finde, Das hat der Kommentator auf der Sonne auch angesprochen, dass das Mainka Woltemade recht gut im Griff hatte am Anfang und immer mit rausgerückt ist und eben quasi kettenhundmäßig immer auch mit raus ist aus der Kette und an ihm dran geblieben ist. Und ich würde auch sagen, jetzt kommt nochmal mein Mittelfeldfokus, dass am Anfang das Mittelfeld eigentlich eher an Heidenheim ging. Mhm. Mit den drei Mittelfeldspielern, mit Wanner, Schöppner und Dorsch. Und das hat sich aber im Laufe des Spiels dann ein bisschen geändert und Stuttgart hat besser ins Spiel reingefunden. Und ich würde sagen, nervig ist aus Heidenheimer Sicht natürlich, dass man das 2-1 noch vor der Halbzeit kassiert und nicht mit dem 1-1 in die Pause geht, wo man sich dann positive Energie draus schöpfen kann. Mhm.
Ja, und dass Honsack diese Chance vergibt gegen Nübel, das wäre das 2-2 gewesen zu einem relativ späten Zeitpunkt in der Partie. Ist jetzt sehr viel konjunktiv, aber das zeigt halt, es war eins dieser Spiele, wo beide eigentlich ein gutes Spiel machen und dann ist es so ein bisschen zufällig, die Kleinigkeiten, die auf die eine Seite oder auf die andere Seite fallen oder in dem Fall das Team, das Nick Woltemade hat, das gewinnt dann dieses Spiel oder das Team, das ihn nicht hat, das hat eben das kleine Müh zu wenig. So ein Spiel war das und dementsprechend ist das Ergebnis für Heidenheim frustrierend, die ganze Phase für Heidenheim ist frustrierend, auch wenn es in Teilen erklärbar ist, aber in Teilen eben auch ein bisschen überrascht. Aber die Art und Weise war schon sehr gut. Und ich glaube, was Heidenheim Mut geben sollte, ist, dass immer in den Phasen, in denen sie auch Mut bewiesen haben und eben trotz aller Probleme und so weiter hohes Pressing gespielt haben, damit ja hinten in der letzten Kette auch ein 1-gegen-1 hatten, für das sie auch bestraft wurden. Aber es hat trotzdem in sehr, sehr vielen Situationen eins der spielstärksten Teams dieser Liga in der eigenen Hälfte gehalten. Und klar schafft es dann Stuttgart, sich hin und wieder durchzuspielen. Und ja, die treffen auch mit ihrer ersten Chance, aber es war jetzt nicht so, dass Stuttgart Heidenheim auseinandergefiedelt hat, obwohl auch Stuttgart ein gutes Spiel gemacht hat. Aber so gibt es das eben. Und dann ist halt wirklich vielleicht der eine Unterschied Nick Woltemade, der in der bisherigen Form seines Lebens ist, würde ich sagen. Also das ist ja Wahnsinn, dass der einfach bei jedem dieser Treffer wieder der entscheidende Spieler war. So ein bisschen wie Tim Kleindienst bei Gladbach, aber noch bei mehr Treffern. Und dass der auch, und dass ja auch alle wissen, was passiert. Also das überrascht ja auch keinen. Ist ja nicht so, dass sich dann Mainka gedacht hat, oh, wer ist er denn? Den kenne ich ja gar nicht. Der ist ja 2 Meter groß und spielt wie Messi. Nee, der hat ja den Rasenfunk gehört letzte Woche und der wusste das, dass da der 2 Meter Messi kommt. Trotzdem keine Chance gehabt.
Hat sich sehr viel über Stuttgarts linke Seite in Aktion gesetzt und hat super zusammengeklappt mit Führich und Mittelstädt. Also ich hatte auch das Gefühl, Führich kommt so langsam wieder in die Form, wie wir ihn aus der Vorsaison kennen. Und ich hatte das Gefühl, dass das auch zum Teil an Woltemade liegt, der ihn in Szene setzt und ihn besser macht. Also diese linke Seite von Stuttgart hat auch sehr viel das Spiel entschieden, fand ich. Zusammen mit Mittelstädt fand ich das schon nochmal sehr gut.
Und das ist ja auch interessant, weil du beim VfB auch über ganz viele Probleme reden kannst in dieser Hinserie. Haben wir ja auch hier im Rasenfunk. Und dann guckst du dir aber so ein Spiel an und du guckst dir auch die Tabelle an und siehst Stuttgart 23 Punkte nach 14 Spielen, Rang 6. Man ist 4 Punkte hinter der Champions League. Man ist halt in diesem Sandwich drin an Teams, wo halt ein Sieg oder eine Niederlage zwischen 5 und 10 entscheiden. Aber eigentlich steht der VfB super da. Und alles, was man befürchten konnte, ansichtlich Mehrfachbelastung, Champions League, Abgänge und so weiter und so fort, ist eingetreten und trotzdem ist es irgendwie nicht eingetreten. Also Stuttgart ist jetzt eine Katze und zwar Schrödingers Katze. Sie sind beides gleichzeitig.
Ja, und Karasor, Stiller haben dann, ich habe gerade gesagt, am Anfang ging das Mittelfeld an Heidenheim. Im Laufe des Spiels, würde ich sagen, haben sie sich diese Hoheit wieder zurückerkämpft und haben ihre Qualität auch auf den Platz bekommen. Und dass Enzo Mio einfach ein unfassbar guter Fußballer ist, ist, glaube ich, auch unbestritten.
Wirklich. Also es war wirklich ein allumfassend schönes Spiel zu gucken. Hat mir total Spaß gemacht, das in Real Life nochmal anzugucken. Und dann gewinnt eben ein Team dieses Spiel auch nicht zu Unrecht. Also haben wir ja, glaube ich, alles ganz gut herausgearbeitet. Aber eben auch Heidenheim kann wirklich viel daraus mitnehmen. Ich bin total gespannt, wie es jetzt weitergeht für Heidenheim. Heidenheim hat jetzt noch ein Spiel unter der Woche, nämlich gegen St. Gallen zu Hause. Und dann spielt man beim VfL Bochum. Und wir gucken kurz auf die Tabelle. Da sehen wir Heidenheim 10 Punkte, Bochum aktuell 3 Punkte, eben mit dem kleinen Sternchen, dass wir nicht genau wissen, ob es bei diesen 3 Punkten bleibt. Also dieses Auswärtsspiel, das ist im Grunde, da kann sich Heidenheim aber auch selbst ein Geschenk machen. Also ich glaube, so musst du es auch sehen. Du darfst da nicht mit Angst hingehen, sondern du musst da quasi die Chance sehen, etwas zu gewinnen. Solltest du da nicht verlieren schon mal, dann hältst du einen schon mal klar hinter dir. Und dann schauen wir nochmal, was Holstein gegen Augsburg macht.
Und ich finde, wenn man sich Bochum, Kiel, Heidenheim und St. Pauli anschaut von den Mannschaften da unten, hat Heidenheim schon das beste Gesicht gezeigt, auch obwohl sie jetzt verloren haben.
Absolut. Ich finde auch generell in der Saison bisher.
Kannst du sogar Hoffenheim noch mit reinnehmen? So, da haben sie auch das beste Gesicht gezeigt, muss man sagen. Aber die Ergebnisse, logischerweise müssen sie irgendwann kommen. Was jetzt für Heidenheim dann auch interessant wird, ist, wie der VfB sein nächstes Spiel bestreiten wird. Denn der VfB spielt eben zu Hause dann gegen St. Pauli. Und St. Pauli sind ja nur ein Punkt vor Heidenheim. Also dieser letzte Spieltag, der nächste Spieltag, über den wir sprechen werden, den 15., der wird es in sich haben. Da können wir uns alle drauf freuen. Aber bevor die Partien des 15. Spieltags angepfiffen werden, ist es nach DFL-Auflagen und nach DFB-Sportgerecht Pflicht, dass erst die Spieltags-Awards im Rasenfunk vergeben sein müssen zum vorherigen Spieltag. Sonst dürfen sie gar nicht anpfeifen. Deswegen wollen wir das auch tun. Tun wir ihnen doch den Gefallen, dass sie dann beruhigt schlafen können. Greta, du darfst gerne mal anfangen. Wir vergeben unseren MVP, unseren Unsung Hero und unseren Moment des Spieltags. Wer ist denn dein MVP?
Da gibt's viele. Ich mach's mir vielleicht ein bisschen einfach, aber Kleindienst für Gladbach. Also möchte ich herausheben, weil der so, wie der Name schon sagt, wertvoll für die Mannschaft ist, weil ich finde, wie er irgendwie so die Kapitätsbinde oder diesen Posten angenommen hat, zeigt irgendwie, dass es ein richtig guter Wechsel war, der Sinn ergeben hat, dass er da absolut aufgeht, schöne Tore macht. Gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut.
Dem Kleindienst, da kann man nicht gegen argumentieren. Alex, wen hast du von deiner langen Liste genommen?
Ich nutze es ganz frech als Eigenwerbung, weil Lukas Kübler bei uns im Spotcast schon als Interviewgast war und ein sehr sympathischer junger Mann ist und auch seit sehr, sehr vielen Jahren für den SC kickt und jetzt auch noch anfängt, in Nils Petersen-Manier die Dinger nach Standards irgendwie über die Linie zu stolpern. Sehr gut, wichtige Tore und guter Typ. Daher, ich glaube, mit zwei Toren als Außenverteidiger darf man sich auch MVP nennen.
Und dann nehme ich doch auch einen Zwei-Tore-Mann. Ich nehme Jae-Sung Lee, wohl wissend, dass es gar nicht so einfach ist, aus diesem starken Mainzer Team jemanden herauszupacken. Aber wenn jemand dem FC Bayern, dem großen FC Bayern, zwei Tore einschenkt und das auch noch zum Sieg reicht und es auch noch so schöne Tore sind, dann muss man Lee nennen. Amindo Sieb wäre natürlich auch nah dran gewesen. Ja, vielleicht mal gucken, was bei den Unsung Heroes, was ich da noch mache. Ich richte mich da ja ein bisschen danach, was ihr so macht. Und ich habe das Gefühl, Greta, vielleicht habe ich da jemanden von dir schon gerade erwähnt.
Genau, ich habe mich nämlich schwer getan, ob ich ihn als Unsung Hero oder MVP nehme. Ich bin Amindo Sieb Fan, beziehungsweise glaube ich, dass das so einer der Kandidaten ist, dem Mainz total gut tut, der Mainz wiederum gut tut, der in 2, 3, 4, 5 Jahren Nationalmannschaft spielen wird und den man jetzt irgendwie im Auge haben sollte. Und deswegen möchte ich den einfach for the record hier einmal erwähnt haben.
Und er ist natürlich verliehen vom FC Bayern. Das ist die schöne Pointe zu diesem Spiel noch gewesen. Ja, Nationalteam, da bin ich mal gespannt drauf. Da hat er natürlich einige Konkurrenz auf seiner Position. Aber ja, wir werden es dann sehen. Alex, wen möchtest du in die Nationalmannschaft reden oder wer ist dein Unsung Hero?
Dann müsste ich jetzt Walter Made sagen, wenn du so kommst und mit der Nationalmannschaft kommst. Der hat sicherlich auch noch eine Erwähnung verdient. Ich mach mal einen anderen Hot-Tag und sag die Schiedsrichterleistung beziehungsweise den VAR an diesem Wochenende, weil ich sehr gut fand, wie der Guirassy-Elfmeter und auch der Elfmeter bei Union Berlin, wie die zurückgenommen wurden. Und da kann man ja auch mal in VAR-kritischen Zeichen ein positives Wort drüber verlieren.
Ja. Versöhnlich zur Weihnachtszeit.
Genau.
Ich meine, da weiß ich schon, dass manche jetzt da draußen rufen, ja, nur weil die Schiedsrichter so schlecht sind, brauchen wir den VAR. Ja. Aber ja, aber dafür ist er ja trotzdem da und Schiedsrichter machen auch so mal Fehler. Dann würde ich noch Paul Wanner nennen, weil ich finde, Heidenheim prädestiniert sich für diese ganze Kategorie an Unsung Hero. Man könnte fast das ganze Team wählen, aber ich finde, dass Wanner echt, also das ist irre, wie es auch Heidenheim geschafft hat, sich umzustellen vom Spielstil, auch wenn die Ergebnisse das noch nicht herzeigen und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass man manchmal ein bisschen genau hingucken muss bei Heidenheim, um das zu erkennen. weil die Spiele sich dann doch irgendwie auch ähneln. Aber ich finde Wanner auch in dem Spiel, also wir haben nicht nur dieses wunderschöne Tor, wo Nübel auch ein bisschen mit seine Aktien drin hat, aber der hat einfach Aktionen mit drin. Wir hatten auf der einen Seite Mio, wir haben die Vertragsverlängerung von Flo Wirtz. Ich will jetzt nicht komplett sagen, dass Wirtz, Mio, Wanner, dass das so eine Reihe ist, aber an diesem Spieltag von manchen Bewegungen her hat er zumindest dran erinnert, manchmal an die beiden, finde ich. Sehr, sehr gute Partie gemacht, Paul Wanner. Dann haben wir noch unsere Momente des Spieltags. Greta, was magst du nominieren?
Ich nehme jetzt was anderes, weil wir über den eigentlichen Moment schon so lange geredet haben und ihr den bestimmt auch wählt. Ich nehme einfach den Fallrückzieher von Swanberg und hoffe sehr, dass der Tor des Monats wird. Schon allein, weil ich ja bekanntermaßen Schalke-Fan und dementsprechend Klaus Fischer-Fan bin und das so dermaßen schön fand, dass ich das doch gerne nominieren möchte.
Sehr schön. Aber Klaus Fischer hatte natürlich noch schöner das zweite Bein noch mit eingesetzt. Der hat so richtig schön Schwung geholt.
Der Scherenschlag.
Ja.
Es ist ja das Original, aber...
Ja, genau. Nichts ist so gut wie das Original. Da hast du recht.
Eben. Ich sitze ja auch im passenden Shirt.
Stimmt. Ja, richtig. Ja. Alex, was war dein Moment des Spieltags?
Ich nehme den Tunnel von Cassie gegen Kim, der Hacke, in der Entstehung des Tores von Mainz 05. Weil das muss man erstmal so machen und spricht auch ein bisschen davon, wie viel Selbstvertrauen Mainz an diesem Tag gespielt hat. Und dann hat auch sowas geklappt. Und schönes Tor, schöne Einzelleistung.
Okay, das heißt, ich muss jetzt den Feuerzeugwurf nehmen, oder was?
Ja.
Ja, gut. Also
haben wir dich jetzt reingedingst.
Da habt ihr mich jetzt reingeredet. Ich finde tatsächlich, dass diese Momente-Kategorie auch so ein bisschen spieltagshistorische Dimension hat, weil ich klicke mich da ganz gerne durch, was wir so in den vergangenen Spielzeiten hatten oder in den vergangenen Spieltagen. Also ich nehme den Feuerzeugwurf.
Ja, dann musst du es ja nehmen.
Ja, ich muss es jetzt nehmen, genau, weil es hat diesen Spieltag geprägt. Auch die Diskussion darüber, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr das fandet, wie wir es besprochen haben, wohl wissend, dass wir nicht alles dazu gesagt haben, was wir drei hätten sagen können. Also wir haben uns da auch ordentlich am Riemen gerissen, als hätten wir gewusst, was noch passieren wird in dieser Sendung. Jetzt kann ich sagen, mir wurde für eine Viertelstunde der Zugang zu euch beiden und zu diesem Aufnahmegerät hier verwehrt. Das war nervenaufreibend.
Kurz, wir müssen übernehmen.
Ja, ich habe schon überlegt, ja, aber das Problem war, ich hatte hier auf Pause gedrückt. Ansonsten hätte ich tatsächlich gesagt, ey, macht einfach weiter. Ich komme irgendwann dazu, wenn ich hier wieder da bin. Aber das ging nicht. Ich hatte auf Pause gedrückt. Ich habe hier schon alle Möglichkeiten im Kopf durchgespielt. Kann ich über Handy die Sendung fertig machen? Wie kriege ich das jetzt hin? Schicken wir uns Sprachmemos? Mache ich sie alleine fertig? Naja, es hat ja dann doch noch geklappt. Und ich könnte nicht dankbarer sein, so tolle Gäste gehabt zu haben wie euch beiden. Und wie gut wir es auch geschafft haben, kompakt durch diesen Spieltag durchzugehen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Alex Konetzny hört den Spotcast Freiburg. Da könnt ihr nämlich auch ein Interview mit Lukas Kübler hören. Das werde ich noch verlinken in den Shownotes. Danke dir, lieber Alex, dass du mal wieder mit dabei warst.
Ja, vielen Dank. Hat sehr Spaß gemacht. Und wir hören uns dann zu irgendeinem Freiburg Sonderepisode mal wieder.
Ja, genau. Das wird auch nicht 3 Jahre dauern. Das verspreche ich dir. Und ganz, ganz herzlichen Dank an Greta Linde. Ihr könnt ihr überall folgen. Ich werde es verlinken in den Shownotes und ihr könnt sie natürlich auch bei Freunde hören. Unter anderem Greta, danke dir, dass du im Rasenfunk mit dabei warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Unterstützung, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist allein von euch getragen und ich habe auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Es ist kein neuer Podcast, aber ich hatte erst jetzt Zeit, ihn zu hören und er hat mich durch eine ganze Reihe von Renovierungsarbeiten sehr, sehr gut durchbegleitet. Fake Doctors, Real Friends. Wenn ihr so wie ich ein Kind seid der Serie Scrubs und sehr viel Scrubs gesehen habt, dann werdet ihr diesen Podcast sehr, sehr, sehr mögen. Zach Braff und Donald Faison machen eben einen Rewatch aller Scrubs-Folgen, haben logischerweise dann auch Gäste dazu und es wird nochmal einfach sehr schön auf diese Zeit zurückgeblickt und unter anderem wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass die eine Folge rund um den 11. September herum gedreht wurde und auch deswegen so ein bisschen off war vom ganzen Setting her. Also Fake Doctors, Real Friends habe ich sehr, sehr gerne gehört und manchmal braucht man dieser Tage ja auch einfach Dinge, die einen ablenken von anderen Sachen, die so passieren in der Welt da draußen. Vielleicht sogar Feuerzeugwürfe, wer weiß das schon. In diesem Sinne, bleibt dem Rasenfunk treu, bleibt gesund, unterstützt uns sehr gerne, wenn ihr wollt. Es geht in der Woche weiter mit den Sendungen, die ich vorhin angekündigt habe, und gebt uns sehr gerne Feedback auf mitmachen.rasenfunk.de oder in einem sozialen Netzwerk eurer Wahl. In diesem Sinne, macht es gut, sperrt euch nicht aus. Bis bald. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.